Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Lateline live aus Afghanistan. 0800 80 5x5. Heute mit Johannes Sassenroth.
Schönen guten Morgen oder guten Abend. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Ihr merkt schon, heute ist alles anders in der Late Line. Wir senden aus Afghanistan. Bei uns ist auch schon ein bisschen später als bei euch. Wir haben hier 1:30 mitten in der Nacht. Das heißt, die Late Line ist weit weg von zu Hause. Wir sind hier in Mazar-i-Sharif. Das ist eine Stadt im Norden von Afghanistan, nicht allzu weit weg von der Grenze nach Usbekistan. Für alle, die mal kurz Google Maps anwerfen wollen und gucken, wo wir sind. Ganz genau sind wir hier im Bundeswehrcamp, im Camp Marmal, direkt am Marmalgebirge. Deshalb heißt das ganze Ding so. Das Marmalgebirge gehört zum Hindukusch und zurzeit ziehen gerade, ich habe ein bisschen in den Himmel geguckt, so sandsturmartige Böen drüber. Aber wir reden heute nicht über den Ausblick hier. Wir reden über das Militär hier in Afghanistan. Thema der Sendung, die Bundeswehr in Afghanistan, bleiben oder gehen? Das ist die Frage. 0800 80 5x5, auf jeden Fall anrufen mit euren Meinungen, mit euren Fragen, mit euren Statements. Ich habe mir auf jeden Fall in den letzten Tagen hier seit Mittwoch die Situation ziemlich genau angeschaut, habe die Soldaten begleitet, habe mit vielen Soldaten sehr oft gesprochen, teilweise sehr Persönliches, Intimes besprochen, was halt hier so abgeht, was einen so belastet. War aber auch alleine unterwegs hier, ohne Militär, in der Stadt Mazar-i-Sharif waren wir. Dabei habe ich Afghanen getroffen und mit denen über die Situation hier vor Ort gesprochen. Das heißt, ich kann auch ein bisschen was zum Thema erzählen. Dazu habe ich auch Gäste hier im Studio. Das ist einmal Billie Jean und Björn. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo Johannes.
Hallo Johannes.
Ihr seid beide Soldaten hier stationiert im Camp. Björn ist schon zum dritten Mal in Afghanistan.
Genau, das ist richtig.
Und für Billie Jean ist es das erste Mal.
Richtig, genau.
Und die zwei werden sehr, sehr gerne Fragen zum Thema, wie es so ist als Soldat, wie der Alltag hier aussieht und alles Weitere von euch beantworten. Und da werden wir euch später auch noch ein bisschen kennenlernen. Außerdem ist mit dabei in der Sendung unser ARD-Afghanistan-Korrespondent Kai Küssner. Der ist auch mit dabei. Grüß dich, Kai.
Hallo.
Kai, bei so einem Thema heute, ja, das wir besprechen werden, da muss man natürlich auch über das Abzugsdatum 2014 sprechen, das so ein bisschen im Raum steht. Wird von der Politik immer wieder genannt, dass man dann die Truppen hier abziehen möchte. Was heißt denn das dann, Truppenabzug 2014? Ist dann wirklich kein fremder Soldat mehr hier im Land?
Nein, das heißt natürlich nicht, dass die westlichen Truppen am 31. Dezember 2014 in Afghanistan das Licht sozusagen ausmachen und die Tür hinter sich zuschmeißen. Wir haben vor kurzem mit dem ISAF-Kommandierenden, also dem Chef der NATO-Truppe, gesprochen. Und er hat nochmal klipp und klar gesagt, die Taliban sollen mal bloß nicht denken, dass ihnen ab 2015 keiner mehr Widerstand entgegensetzt. Die Amerikaner haben ja bereits verhandelt mit den Afghanen darüber, dass sie einige Militärbasen beibehalten in Afghanistan. Es werden also weiter US-Truppen da sein. Und auch die Deutschen werden sicher noch in allerdings erheblich verkleinerter Zahl am Hindukusch vertreten sein. Wenn auch nicht mit Kampftruppen, es wird dann wohl in erster Linie um Ausbilder gehen.
Ich persönlich hatte hier den Eindruck, als ich unterwegs war und mich mit den Afghanen unterhalten habe, dass die Menschen sehr, sehr positiv auf die Soldaten, auf die deutschen Truppen hier reagieren und auch eigentlich ganz froh sind um den Schutz, der hier quasi dadurch möglich gemacht ist. Die wollen meistens auch, haben sie mir zumindest gesagt, dass die Truppen länger bleiben als 2014. Jetzt kennst du das Land länger als ich, warst hier schon öfter unterwegs. Kannst du das bestätigen? Ist das vielleicht nur hier in der Gegend oder auch woanders oder habe ich mich auch total getäuscht?
Nee, grundsätzlich ist das auch immer mein Eindruck gewesen, seit ich nach Afghanistan reise und ich tue das im Prinzip schon seit 2006. Also der Eindruck, der in Deutschland manchmal vorherrscht, dass wir da lieber schnell verschwinden sollten und die Afghanen uns überhaupt auch am liebsten ganz schnell wieder los sein wollen, der ist aus meiner Sicht völlig falsch, eben weil die Menschen sehen, dass die westlichen Truppen, und dazu gehören eben auch die Deutschen, ihnen so etwas wie Sicherheit geben, die Lage halbwegs stabil halten und die Lage ist brenzlig, das wissen auch die deutschen Soldaten im Norden. Zwei Einschränkungen allerdings muss ich machen. Zum einen muss man immer mitbedenken, Nordafghanistan, also da, wo die deutschen Truppen stationiert sind, ist nie Taliban-Territorium gewesen. Das ist immer Taliban-Feindesland gewesen. Also wurden die NATO-Truppen schon mal viel gastfreundlicher empfangen als im pashtunischen Süden oder im Osten des Landes zum Beispiel. Und dort, wo heftig gekämpft wird, das ist im Süden und Osten der Fall, wo sich die Taliban verstecken, haben es die Amerikaner, haben es die Kanadier viel, viel schwerer, die Herzen und Köpfe, wie es ja immer so schön den Heiß zu gewinnen der Afghanen, weil bei Angriffen viele Zivilisten sterben, weil sie nachts in Häuser eindringen auf der Suche nach Extremisten. Damit macht man sich natürlich auch Feinde. Und meine zweite Einschränkung betrifft die Deutschen selbst. Am 4. September 2009 haben die Bundeswehrtruppen einen Bombenabwurf auf zwei von Taliban entführte Tanklaster befohlen. Dabei kamen nach Recherchen von Kollegen um die 90 Zivilisten ums Leben. Das hat auch den Deutschen im Raum Kunduz zumindest aus meiner Sicht viele Sympathien gekostet.
Die Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder gehen. Was sagt ihr zum Thema? Anrufen 0800 80 5 mal die 5. Bin sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Fragen, auf Anmerkungen zum Abzug, zur Arbeit der Bundeswehr und alles, was damit zu tun hat. Vor allen Dingen müsst ihr mich ein bisschen wachhalten mit euren Anrufen, weil wie gesagt, wir haben hier 20 vor 2, von daher brauche ich ein bisschen Zuspruch. Ich würde sagen, wir spielen erstmal einen Song und dann bin ich gespannt auf euch. 0800 80 5 mal die 5 und wir hören jetzt Martin Solveig. Martin Solveig, heute hier in der Late Line, in einer ganz besonderen Ausgabe der Late Line, denn wir senden heute live aus Afghanistan, aus Mazar-i-Sharif, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Bundeswehr in Afghanistan, bleiben oder gehen. Und der erste Anrufer für heute ist Christian aus Winsen bei Hamburg. Grüß dich.
Ja, schönen guten Abend auch.
Mit welchen Aspekt wollen wir anfangen?
Oh Gott, also ich wäre dafür... Bundeswehr sollte aus Afghanistan raus. Das ist zwar schön, dass man dort seine Intention einbringen möchte und versucht, der Bevölkerung zu helfen, was ich auch sehr löblich finde, aber ich finde ganz einfach, die ganze Sache, wie man das anpackt, das funktioniert alles nicht so ganz, weil das doch alles ein sehr verworrenes Geflecht ist aus verschiedenen politischen Meinungen, Richtungen und das Land ist halt einfach zu schlecht erschlossen, um da flächendeckend irgendwas zu machen.
Was heißt so das Ganze, wie man das anpackt? Es ist zu konfus.
Wenn ich mir zum Beispiel überlege, in Kabul direkt, da hast du Zivilisation, da ist Technik da, da hast du Universitäten, da kannst du irgendwas machen. Sobald du aber ein paar hundert Kilometer weiter rauskommst, ich selber war 2007, 2008 in Faisalabad gewesen, habe da gedient für 4 Monate.
Da ist Tod. Das heißt, Tod, du bist selbst Soldat?
Ich war Soldat gewesen.
Okay.
Und sobald man so ein bisschen außerhalb von irgendwelchen Großraumzentren oder Städten ist, da fühlt sich wie in der Steinzeit. Und das ist halt wirklich schwierig, dort irgendwelche Aufbauarbeiten zu leisten, weil halt einfach viele Dinge dort einfach nicht bekannt sind. Und dann stehst du halt da und versuchst den Leuten beizubringen, hier, ihr habt ja gelitten unter irgendeinem Regime und wir sind jetzt hier und wollen euch helfen. Und die verstehen deine Intention gar nicht. Die denken sich, wieso? Es war doch bisher alles gut gewesen. Und in anderen Städten, sobald man halt wirklich mit Leuten in Kontakt kommt, die dann etwas aufgeklärter sind, da kannst du mit deiner Arbeit fruchten, aber weiter außerhalb nicht. Und das, finde ich, ist das Schwierige an der Situation. Die Bauern dort draußen, die haben wirklich das Problem, da kommen die Amerikaner an und wollen dann zum Beispiel eben ihre Kredite verkaufen, dass die Leute sich zum Beispiel einen Minikredit aufnehmen können dann dort Weizen oder Getreidesamen kaufen und können dann Ackerbau betreiben. Aber das ist Brachland. Die haben da diese Soil-Erosion. Da ist nichts. Da gab es früher mal Bäume, Wälder, Flüsse. Da ist alles totes Land. Und da kannst du damit nicht viel reißen. Die bauen dann den Mohn an, damit sie den verkaufen können. Und damit können sie dann zum Beispiel eben, dafür kriegen sie Devisen und dann können sie damit andere Lebensmittel einkaufen und kriegen ihre Kinder durch den Winter. Das ist für den ein Grund, weswegen die das machen. Und wenn sie im Winter nichts anbauen können, dann gehen sie halt einfach als Freizeitterroristen zu den Taliban. Und darum machen die das. Und da kannst du diesen Leuten halt einfach schlecht beibringen. Hier, lass das mal bleiben. Wir wollen dir irgendwie helfen, aber den kannst du da irgendwie nicht helfen, weil das Trinkwasser ist halt einfach nicht gegeben, die Flüsse sind schmutzig und irgendwas anzubauen, womit die sich dann selber ernähren können, dass sie halt einfach nicht mehr Drogen anbauen müssten oder eben zu den Taliban zu gehen, lässt sich halt schlecht umsetzen.
Ja, aber so wie du das beschreibst, dann klingt es ja eigentlich eher, dass die Bundeswehr bleiben sollte, aber eben nicht allein bleiben sollte, sondern dass man noch andere Maßnahmen noch mit reinsteckt in dieses Land. Was man vielleicht bisher noch nicht so stark getan hat.
Man versucht ja schon eine ganze Menge. Die Amerikaner sind ja drin, die Bundeswehr ist da drin. Man versucht das mit politischen Maßnahmen. Man versucht das Ganze kulturell zu fördern, finanziell zu fördern. Aber dann ist es noch ein Prozess, der ewig dauern wird. Das ist jetzt nichts, was man jetzt sowas übers Knie brechen kann. Es fängt auch meistens in den Köpfen an. Man kann sich entweder sagen, das Glas ist halb voll oder das ist halb leer. Und vielen dort ist halt einfach diese Frage noch nicht mal bewusst geworden. Und ob man das irgendwie ändern kann, ich war dann selber da gewesen und irgendwann schaltet man auch ab. Man sagt sich dann so, hier, du machst jetzt hier deinen Dienst, 4 Monate hast du noch, gib gutes Geld und wenn du nach Hause kommst, du bist werdender Vater, denk nicht weiter drüber nach. Und wenn du schießt, in Deckung gehen und zurückballern.
Aber wenn du jetzt selbst vor Ort warst und sagst, diese ganzen anderen Maßnahmen neben dem Militär greifen nicht so sehr, woran liegt es deiner Meinung nach? Geht man mit den anderen Maßnahmen nicht zu sehr auf die kulturellen Besonderheiten in einem Land oder hat man sich nicht so viele Gedanken gemacht oder warum greift das nicht?
Ja, und auf der anderen Seite machen sich das die Einheimischen auch gerne einfach. Wenn dann also so ein Zimmick-Team dahin kommt und dann sagt, hier, wir machen hier eine Schule, dieses, das und jenes, und dann kommen dann noch 10 Soldaten mit, paar Pioniere, da sind Schreiner, Handwerker, Tischler, alles Mögliche dabei und fangen dann da an, irgendwie so eine Dorfschule aufzubauen. Dann sagen die sich auch, ey, ist doch eine geile Sache, die machen das für uns. Dann sind die irgendwann mal auf den Trichter gekommen, das sollten wir nicht mehr machen. Wir fahren dann in so ein Dorf, geben denen die Materialien und sagen denen dann, hier hast du was, mach mal selber. Und wenn die dann ankommen zu sagen, ich kann das nicht und ich bin dafür nicht so und ich habe da 2 linke Hände, dann sagt man, ach, du kriegst das schon hin. Das dauert dann natürlich, weil man dann erstmal die Leute dazu bekommen muss, ihren Arsch selber zu bewegen. Weil vorher haben das ja die Bundeswehrleute alles gemacht. Bis die dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen sind, warum sollen wir denen den Arsch pudern? Die können es ja auch selber machen. Dafür sind wir ja da.
Man muss kurz erklären, weil du hast gerade eben vom Civic-Team gesprochen. Das ist
das sind dann irgendwelche Teams, das ist dann eine bunte Kooperation. Man hat da meistens einen Translator, einen Dolmetscher dabei. Das ist meistens ein Einheimischer. Der spricht dann Dari oder Pashtu oder was auch immer da gerade in der Region gesprochen wird. Kommt eventuell auch von dort oder hat hier in Deutschland studiert oder gelebt. Dann ist da noch einer bei von einem, der ist dann, ein Zivilangestellter der Bundeswehr, der dann kann dann irgendwelche Gelder, Mittel oder sonstige Maßnahmen verwalten und dann hat man dann zum Beispiel noch welche dabei, die dann zum Beispiel Schutz machen, kein Close Protection Team, sondern irgendwelche anderen, die passen dann eben auf, dass da nichts passiert und dann hat man zum Beispiel noch welche dabei, die sich ein bisschen mehr auskennen, irgendwelche Pioniere, die dann zum Beispiel handwerkliche Tipps geben können und.
Christian, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich wollte nur erklären, was das Ganze bedeutet.
Ja.
Das Interessante ist, dass wenn ich hier mit Soldaten gesprochen habe, dann habe ich oft ein ganz, ganz anderes Bild bekommen, dass mir die Soldaten gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass sie eine sinnvolle Arbeit hier übernehmen, weil sie spüren, wie sie das Leben vor Ort verändern, wie sie merken, dass mehr Sicherheit in der Region ist, dass die Leute unbeschwert leben können, dass die Töchter wieder in die Schule gehen können, was vor 10, 11 Jahren nicht der Fall war. Aber liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass du in einer anderen Gegend unterwegs warst. Christian ist auf jeden Fall für einen Abzug der Deutschen aus Afghanistan. Was sagt ihr? 0880 und 5 mal die 5. Bin neu hier, kann auch nicht mehr die Nummer sofort. Sag mir, was Sache ist. Erstmal vielen Dank, Christian.
Ja, nicht dafür. Schönen Abend noch.
Bis dann. Ciao. Die nächste ist Carlotta. Grüß dich.
Hallo.
Carlotta, du bist 16 aus Dietzenbach und was sagst du?
Also ich denke, das ist auf alle Fälle ganz schwierig so direkt zu sagen, weil für die Einheimischen ist es natürlich besser, wenn jemand da ist, der denen hilft. Und jetzt auch in näherer Zeit, denke ich, ist es schwer darauf zu verzichten. Und der aktive Kampf gegen den Terror ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Aber natürlich sollte man auch immer da weiter darauf achten, dass halt auch unsere Soldaten nicht zu sehr gefährdet sind dort in den Einsatzgebieten. Also wenn das jetzt da ganz stark unter Beschuss stehen würde, was jetzt aktuell nicht ist oder so, aber wenn sowas wäre, dass man die dann natürlich auf alle Fälle abziehen müsste. Aber so im Moment jetzt in näherer Zeit natürlich erstmal nicht abziehen, weil es ja, ich denke schon, dass es wichtig ist für die Menschen dort.
Kennst du denn jemanden, der irgendwie Soldat ist und hier ist?
Nee, also ein Einsatzgebiet in Afghanistan kenne ich jetzt keinen. Ich habe nur so ein paar Bekannte, die bei der Bundeswehr sind, aber die sind alle nicht im Auslandseinsatz.
Okay, aber wir können ja mal direkt die Soldaten fragen, die bei mir sind, Björn und Billie Jean, weil hier Carlotta, nee, Carlotta, nee, wie heißt du? Carlotta, ne?
Carlotta.
Ja, dauert ein bisschen, bis der Name richtig bei mir ankommt hier in Afghanistan. Wir können mal euch fragen, weil Kalata sagt, man muss die Soldaten dann abziehen, wenn es gefährlich wird und unter Beschuss gerät. Das ist da schon öfters der Fall bei euch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist in letzter Zeit öfter vorgekommen, aber wir werden in Deutschland sehr gut ausgebildet, werden vorbereitet für den Einsatz und das passt schon. Wir wissen, wie wir handeln müssen, wenn wir draußen sind.
Ist das für dich eine Option, dass du sagst, ich bleib so lange hier, bis es wirklich brenzlig wird? Oder wenn man schon hier ist, muss man es durchziehen?
Jetzt generell im Land hier, mhm, für Wiederaufbau. Also meine persönliche Meinung ist, wenn wir rauskommen, dann werden wir von den Kindern, von den Familien in den Dörfern immer begrüßt. Die Kinder spielen, die wissen, dass sie uns vertrauen können. Und ist eigentlich, finde ich, okay, dass wir es so weit erreicht haben.
Wie ist deine Erfahrung, Billie Jean?
Ja, ich habe damit nicht so große Erfahrung mit dem Rausfahren, weil ich das Glück habe, im Lager bleiben zu dürfen. Ja, ich habe viel Respekt vor denen, die das halt auch machen. Und natürlich habe ich dann auch immer Angst, wenn die dann rausfahren, auch als Kameradin. Ja, und ich bin immer sehr froh, wenn sie wieder da sind.
Aber es gehört so ein bisschen zum Job dazu, dass es eben auch gefährlich ist hier, oder?
Richtig.
Also ich meine, deswegen geht man nicht gleich wieder.
Genau.
Genau, es gehört einfach dazu, es ist unser Beruf.
Richtig.
Carlotta, erstmal vielen lieben Dank für deinen Anruf.
Ja, kein Problem. Und also ich würde mal ganz kurz den Soldaten dort in Einsatz danken, weil ich finde die Arbeit, die sie da leisten, ganz, ganz toll. Und ich finde, die sollten viel mehr Respekt dafür bekommen.
Dann erstmal danke. 0800 80 5 mal die 5 ist die Nummer heute für die Late Line direkt aus Afghanistan. Wenn mal so ein paar Pausen immer hier entstehen in der Sendung, nicht weiter wundern, liegt daran, dass eine unglaublich lange Leitung aus Deutschland hierher ist. Und dann dauert es auch mal ein paar Sekunden, bis ich euch höre. Und ja, so entstehen Pausen. Aber das hoffen wir mal nicht, dass das der Fall ist beim nächsten, bei Daniel. Grüß dich.
Hallo.
Och, sag mir kurz, woher du kommst.
Ja, ich komme aus Dieburg und bin auch Ex-Soldat. Ich habe insgesamt 3 Einsätze in Afghanistan verbracht, 11 Monate. Ja, und ich muss sagen, also ein überstürzter Abzug ist so das Letzte, was ich mir wünsche, vor allen Dingen für die Afghanen.
Was hast du genau in Afghanistan gemacht?
Ich war ja Teil der Medientruppe und habe dort einen deutsch-afghanischen Radiosender betrieben, zusammen mit 10, 15 afghanischen Mitarbeitern. Und wir haben halt der Bevölkerung im Norden näher gebracht über Radio Sadaya Sadi, Radiostimme der Freiheit, wie der Einsatz so voranschreitet.
Das heißt, überspitzt formuliert, ein bisschen Propaganda machen für die Bundeswehr im Land.
Ich würde es Werbung und PR nennen, weil Propaganda hat immer diesen negativen Beigeschmack. Und wir haben wirklich in der Berichterstattung uns nur auf das beschränkt, was wir auch belegen konnten. Also das lief durchaus sauber, nachvollziehbar und Manipulation, was immer Propaganda so anhaftet.
Ja klar, war ein bisschen überspitzt formuliert. Hast du das Gefühl, dass du zu der Zeit, als du das gemacht hast, genügend Positives zu vermelden hattest für die afghanische Bevölkerung?
Also im Gespräch mit den Redakteuren habe ich auch das ein oder andere Mal so meinen Zweifel gehabt, ob denn das so noch ist. Und die meinten damals zu mir, also ihr habt es zumindest schon mal geschafft, dass wir uns tagsüber wieder frei in diesem Land bewegen können, ohne dass wir uns fürchten müssen, dass wir entführt werden oder dass Lösegelderpressungen durch Taliban auf offener Straße stattfinden. Und sagt er wenigstens, oder die Redakteure sagten, wenigstens das habt ihr schon mal erreicht. Dass es nachts noch gefährlich ist, das wissen wir, aber es war so der Tenor, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Es ist durchaus was erreicht worden. Und das geht, glaube ich, in dieselbe Richtung, wie es der Korrespondent, ich glaube, Herr Kiesing?
Kai Küssner.
Auch gesagt hat. Ah, Küssner, genau. Also, der hat mir vorhin aus der Seele gesprochen, das waren die Erfahrungen, die ich 2006 und 2008 gesammelt habe.
Wenn du hier auch direkt mit Afghanen zusammengearbeitet hast, haben die Angst? Also damals gab es ja auch schon die Möglichkeit eines Abzugs von den Deutschen, von den Amerikanern und so weiter. Haben die Angst vor einem Abzug gehabt?
Als ich da gewesen bin, ich bin 2008 das letzte Mal in Afghanistan gewesen, war das so noch nicht spruchreif, dass ein Abzug stattfinden würde. Insofern kann ich da auch keine Mutmaßung anstellen, wie die das heute sehen. Nur ich finde, man muss wirklich Sorge dafür tragen, dass alle, die mit uns, mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, vernünftig nach dem Abzug ja eine Lebensperspektive wieder haben. Und ich weiß es, weil heute ein Artikel von Greenpeace rund ging, dass die Amerikaner und die Dänen einiges an afghanischem Personal mit nach Dänemark und mit nach Amerika genommen haben, eben aus Schutzgründen. Und ich denke, da sollte sich Deutschland endlich auch mit auseinandersetzen.
Das ist interessant, dass du es erzählst, weil als ich außerhalb des Camps unterwegs war, ohne die Soldaten, hatte ich einen Taxifahrer, mit dem habe ich mich lang unterhalten. Und der hat gesagt, dass er wirklich Angst davor hat, dass die Truppen hier weggehen, weil er fest der Meinung da ist, dass dann die Taliban wieder die vorherrschende Macht hier ist und quasi alles bestimmt. Und er geht fest davon aus, dass er dann später nachträglich für seinen Lebensstil jetzt, weil zum Beispiel seine Frau auch arbeiten geht und eben nicht im Burka rumläuft, und für die Tatsache, dass er sehr oft mit westlichen Journalisten zusammenarbeitet, dass er dann im Nachhinein getötet werden wird.
Ja, das sind Befürchtungen, die, glaube ich, also die habe ich auf jeden Fall auch. Ich sehe das auch als ein realistisches Szenario an. Und ich habe jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen in Berlin wieder mit Leuten zusammengesessen auf Organisationen, die auch sagten, naja, also wir befürchten da wirklich eine Nacht der Landsache. Also, dass man wirklich durch die Reihen der zivilafghanischen Mitarbeiter durchgeht von Seiten der Taliban und ja, Repressalien ausübt. Und ich denke, da ist die internationale Gemeinschaft Pflicht, das Ganze vorherzusehen, zu verhindern und alles Menschenmögliche zu tun, dass da ein vernünftiger Abzug stattfindet und dass sich der Westen hinterher auch noch ins Gesicht schaut.
Bevor ich nach Afghanistan gekommen bin, war ja so mein größter Zweifel hier an dem Einsatz, dass die Soldaten vielleicht nicht wirklich so richtig den Menschen hier gegenübertreten, die nun mal eine andere Kultur haben. Jetzt hast du direkt im Auftrag der Bundeswehr auch mit afghanischen Mitarbeitern zusammengearbeitet. Wie ist da deine Einschätzung?
Ich kann für die Soldaten nicht als Ganzes sprechen. Ich weiß, dass wir in der Ausbildung eine vernünftige Vorbereitung gehabt haben, wie wir an die Kultur herangehen. Ich für meinen speziellen Bereich sowieso, weil ich tagtäglich mit afghanischen Einwohnern zu tun hatte und mich dann auch sehr viel mit der Zielgruppe, für die wir Radio gemacht haben, auseinandergesetzt habe. Also da war sehr viel Kulturkenntnis vorhanden. Auch sonst in der Einsatzvorausbildung sind wir auf Sitten und Gebräuche hingewiesen worden, wie wir den Afghanen begegnen. Und das hat zumindest mal den ersten Kulturschock sehr minimiert, sage ich mal. Ist klar, viele Soldaten sehen da zum ersten Mal Armut und wirklich bitterste Armut, die man dort überhaupt erleben kann. Und Kinderaugen sind auch immer wieder viel ein Thema, junge Soldaten mit konfrontiert sind. Also die Bundeswehr hat dort schon was unternommen, uns darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, da reagiert jeder Soldat individuell drauf, sei es auf die Kultur, die Geflogenheiten, die Situation vor Ort, das Essen, die Gebräuche. Wir passen da nicht alle in einen Topf und Deckel drauf und wir sind dann alle so. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite. Der eine kann gut damit umgehen und der andere eher schlecht.
Daniel, du hast das Land selbst erlebt, auch als Soldat. Du hast Afghanen kennengelernt. Wie lang soll deiner Meinung nach noch der ISAF-Einsatz dauern?
Meiner Meinung nach sollten wir dem Land eine vernünftige Perspektive geben und so eine Art Marshallplan vorlegen und sagen, okay, wir bleiben jetzt für längere Zeit, 10 Jahre. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner. Das sorgt dafür, dass mehrere Generationen in der Zeit Kontakt aufbauen und dass wir auch wirklich nachhaltig dort was machen können. Aber den größten Fehler sehe ich eigentlich im Bereich Afghanistan-Einsatz darin, dass das Mandat immer von Jahr auf Jahr verlängert worden ist, auch wenn es international klar war, der Einsatz geht länger. Aber ich kann es keinem Afghanen, der 30 Jahre Krieg erlebt hat, verdenken, dass er überlegt und sagt, hey, heute mit denen kooperieren, kann mich morgen den Kopf kosten, bin ich also erstmal zurückhaltend. Ich glaube, wenn von vornherein gesagt worden wäre, wir sind jetzt 20 Jahre in dem Land, um dieses Land gemeinsam mit den Afghanen wieder aufzubauen, hätten wir mehr erreichen können.
Daniel, erstmal vielen lieben Dank. du als Experte, wie schlagen wir uns für einen Radiosender aus Afghanistan?
Ich sehe das echt mit Freude an, was ihr dort macht und dass ihr unterwegs seid. Ich verfolge euch auch die ganze Zeit schon auf Twitter. Da werde ich auch gleich hinwechseln und euch auf jeden Fall auch noch. Also ich finde es top, dass ihr vor Ort seid und ich hoffe, ihr könnt frei berichten und habt überall Zugang, so wie es jetzt das Radio zum Ausdruck gebracht worden ist. Also die Sendung gefällt mir. Fan werden ich ja nicht, weil ihr fahrt ja bald wieder nach Hause. Aber das brauchen wir, glaube ich, öfter.
Also ich kann dich beruhigen, wir können uns auf jeden Fall sehr frei hier bewegen in Afghanistan, im Camp, um Camp herum. Da hat uns niemand irgendwie mal so dazwischen geschossen. Wir wurden niemals eingeschränkt von der Bundeswehr hier. 0800 80 5x5, die Telefonnummer, um mitzumachen, heute in der Late Line live aus Afghanistan. Und Daniel hat es gerade auch angesprochen, geht natürlich auch online über Facebook und Twitter. Da findet ihr auch die Late Line. Der nächste, Steffen, ruft aus Stuttgart an und ist 20. Grüß dich.
Guten Morgen, Johannes.
Ja, danke, guten Morgen. Wir haben gerade 2 ja. Uhr und 2 Minuten afghanischer Zeit, da kann man guten Morgen sagen.
Ja.
Um was geht's dir?
Also ich möchte auf jeden Fall, warum ich angerufen habe, ist, ich würde gern wissen, wie so der Alltag dort ist, in dem Bundeswehrcamp.
Und dann geben wir die Frage doch gleich weiter an unsere 2 Soldaten. Hier wird sich noch gegenseitig angestoßen, wer antworten darf. Ladies first oder
natürlich,
oder
Ladies first.
Nee, das ist altmodisch.
Ja.
Hier.
Björn, bitteschön, als Mann zu Mann hier, erzähl Steffen, wie sieht der Alltag hier im Camp aus?
Ja gut, es kommt halt immer drauf an, wo man eingesetzt ist, wie man eingesetzt ist. Ganz normal Alltag, ganz normal morgens frühstücken gehen, antreten, gucken, was der Chef sagt, was anliegt so. Ja, und dann geht man in seinen Arbeitsbereich und geht im Tagesdienst nach. Ganz normal Mittagessen, Abendessen. Man hat die Möglichkeit, zum Sport zu gehen. Es gibt Betreuungseinrichtungen, wo man sich abends hinsetzen kann oder mittags auch mal einen Kaffee trinken. Ja. Wie siehst du das, Billy?
Ja, das ist genauso richtig, Björn. Ja, also gut, abends kann man dann auch noch mal mit der Familie telefonieren und ins Internet, das ist eigentlich auch möglich. Und ich meine, man kann ja eigentlich gut leben, man hat viele Möglichkeiten. Ja, man kann mit Kameraden zusammensitzen, sich austauschen, weil die ja in verschiedenen Bereichen sind und schon interessant manchmal.
Ja, bevor ihr jetzt noch weiter untereinander hier moderiert, so einfach ist es auch nicht. Also all das, was ich hier miterlebt habe, ist, erstens mal geht es für manche Kameraden ziemlich früh raus und für fast alle geht es hier ziemlich lang in die Arbeit. Also wie lange arbeitet ihr am Tag?
Ja, also wir fangen morgens um 8 Uhr an und bei uns im Bereich geht es auch abends bis 8 Uhr. Ist immer voll besetzt und ist auch genug Arbeit da, also daran mangelt es nicht.
Richtig.
Und es
genau,
sind auch
genau das hätte
fast
mich auch
7 Tage, die ihr ran müsst.
7 Tage die Woche. Außer, wenn der Chef mal sagt, sonntags könnt ihr mal morgens einen halben Tag frei machen, wenn es die Arbeit zulässt. Ansonsten 7 Tage die Woche, 24 Stunden.
Billie Jean, erklär doch nochmal so ein bisschen, wie ihr wohnt.
Ja, also wir haben Shelter, das sind wie so Container aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Stuben sind da drin. 30?
Ja, ungefähr 30.
30 Stuben. Ja, da sitzt man dann mit 3 Mann bzw. 3 Frauen drauf. Und es ist halt alles ziemlich eng. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter das ist. Das ist nicht viel. Es lässt sich aushalten. Man kann sich halt immer so eine kleine Privatsphäre schaffen, halt mit seinem Bett. Man sagt ja immer Bus bauen dazu. Aber okay, und kann dann halt sich das ein bisschen hübsch gestalten mit Lichterketten oder mit Bildern. Und das lässt sich eigentlich gut leben, ja.
Aber man muss sich das schon sehr, sehr klein vorstellen. Also ich wohne auch in dem gleichen Zimmer mit meinen 2 Reportern und Redakteuren, mit Freddy und Patrick. Das sind, ich würde mal sagen, 3 auf 5 Meter maximal.
Maximal, ja.
Das kenne ich von früher als Studentenwohnheim. Da hat dann einer drin gewohnt. Hier wohnt man zu dritt drin. Das ist unglaublich eng. Es kann nach den 5 Tagen, wie lange sind wir da schon jetzt drin, Freddy? 6?
Seit Mittwoch.
Seit Mittwoch. Kann man sich ausrechnen, wenn man ein bisschen wacher ist als ich heute. Da kann es nach so ein paar Tagen auch schon ziemlich stark müffeln. Und ich gebe zu, ich habe auch geschnarcht. Das nervt die anderen total. Also viel Privatsphäre ist da nicht.
Nee, das ist richtig, ja.
Weil man arbeitet ja ganz normal von bis abends um 8 Uhr mit den Kameraden zusammen und sieht die abends noch auf Stube. Also ja. Lässt sich viel mit Ruhe.
Steffen, haben wir deine Frage beantwortet?
Ja, so einigermaßen. Aber was mich halt noch interessieren würde, wie lange seid ihr so an einem Einsatz dran?
Wir sind jetzt hier seit Anfang März ja. Und bleiben bis Mitte, Ende Juli, also circa 4 Monate sind wir hier. Es kommt aber drauf an, manche sind auch länger da, aber bei uns steht es halt 4 Monate ungefähr.
Und das Tolle ist auch, wenn hier Soldaten Smalltalk machen, habe ich festgestellt, eine der Standardfragen ist immer, und, wie viele Tage noch?
Wie sind's?
81 Tage.
Siehst du, das weiß jeder hier immer auswendig. Steffen, erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
Ich finde es erstmal total interessant, dass ihr hier mitten aus Afghanistan hier moderiert. Das finde ich echt großer Respekt.
Dankeschön. Wir finden es auch sehr, sehr spannend hier und ist eine tolle Erfahrung, auch wenn ich zugeben muss, dass mir gestern auch so zum ersten Mal richtig in meinem Leben mulmig wurde, als ich im Internet so Nachrichten gecheckt habe und dann eben da was von den Terroranschlägen in Kabul stand. Das sind zwar immerhin 400 Kilometer entfernt von hier, aber 400 Kilometer ist auch nicht so viel. Glücklicherweise hat man hier im Camp so gar nichts mitbekommen davon, weil alle relativ entspannt und cool waren. Die ganzen letzten Tage haben ja auch immer alle möglichen Soldaten gesagt, ja, der Winter ist vorbei, das heißt, das wird jetzt bald so sein, dass die Taliban wieder mit dem Terror anfängt. Das ist jedes Jahr so. Aber es war dann schon ein komisches Gefühl. Und zum allerersten Mal habe ich in meinem Leben eine SMS nach Hause zur Freundin, zu den Eltern geschickt. Leute, egal was ihr hört, mir geht's gut. Und das Interessante ist, dass das hier die meisten Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, im Prinzip auch genauso gemacht haben. Man war entspannt, aber man will eben den Leuten zu Hause sagen, dass alles okay ist. Steffen, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für den Anruf und Zeit und Platz für euch. 0800.
Ja, tschüss.
80.
Ich wünsche eine schöne Zeit in Afghanistan.
Dankeschön, ciao. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwierig, sich hier zu unterhalten wegen der Leitung, wegen der Verzögerung, aber wir kriegen das irgendwie hin und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Also anrufen 0800 80 5 mal die 5. Die Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder gehen. Deshalb sind wir auch live hier in Masar-i-Sharif im Bundeswehrcamp, senden noch bis heute Nacht 1 Uhr deutscher Zeit. Das wird für uns eine lange Nacht, weil das wird 3:30 hier in Afghanistan werden. Der nächste in der Leitung ist aus Friedberg, ist 29 und heißt, das kann ich nicht lesen, Abdela, ist das richtig?
Abdela.
Grüß Abdela. Dich, guten Morgen.
Guten Tag. Also guten Abend, wir haben heute, ich bin in Deutschland und wir haben jetzt eine Nacht.
Das stimmt, ihr habt noch vor 12, von daher sage ich guten Abend. Ich habe hier gerade geschrieben bekommen aus der Redaktion, dass du selbst Afghane bist und in Deutschland lebst. Seit wie lang?
Also fast 9 Jahre bin ich in Deutschland.
Und was sagst du zur Bundeswehr in Afghanistan? Bleiben oder abziehen?
Lieber abziehen. Das ist meine Meinung, weil ich habe so auch in Afghanistan gelebt und ich kenne beide Kulturen. Also auch in Afghanistan, auch in Deutschland habe ich schon gelebt. Und ich gehe jedes Jahr in Afghanistan bei meiner Familie und besuche ich hier. Also, und ich war in ganz Afghanistan. Also ich kenne mich also mit dem aller Afghanen, also nicht so eine Seite von Afghanistan, also kann ich Ihnen sagen, so ganz Afghanistan war ich schon mit jeder Kultur, also von der Seite von Afghanistan, ich habe Ahnung. Und das ist meine Meinung, so die deutsche Bundeswehr, ich nenne wie möglich, von Deutschland, von Afghanistan, soll gehen weg. Und sie können die Politiker von Deutschland, sie können, also was anderes also aussuchen von Afghanistan. Also nicht so mit dem so Jungs oder also Menschen von Deutschland da einbringen und das wird noch schlimmer. Und ich kenne mich wie meine Landsmann Leute, also die kenne ich sehr gut. Also die mit dem Soldaten und mit dem so Army, die können nicht was in Afghanistan so helfen. Nur die können helfen.
Okay.
Weil wir haben also auch also gute Sache vom Deutschen, also kann ich Ihnen sagen. Ich habe auch so viel mit vielen Leuten, habe ich schon also mit Afghanistan Kontakt und viele gute Freunde von mir. Ich habe auch studiert in Afghanistan. Also Beispiel die Polizisten in Afghanistan und die studieren also die Deutsche. Wir haben also gute Sachen auch von Deutschland bekommen. Nee, die Menschen, die wissen das in Afghanistan. Also ich, das ist meine Meinung.
Abdela, ich muss dich leider unterbrechen. Es tut mir echt leid, weil es ist ein langer Weg von Deutschland nach Afghanistan. Die Leitung ist sehr, sehr lang. Wir haben gerade so ein paar Probleme. Ich verstehe dich unglaublich schlecht. Ich weiß wirklich nicht, was du in den letzten Sekunden gesagt hast. Ich würde sagen, wir lösen das Problem. Lass mich kurz ausreden. Wir lösen das Problem. Wir spielen jetzt erstmal ein Lied, damit die Verbindung wieder einigermaßen okay ist und ich dich besser hören kann und wir besser reden können. In der Zeit könnt ihr natürlich weiterhin anrufen. 0800. 1980. 5x5 zum Thema die Bundeswehr in Afghanistan. Und wir reden gleich weiter nach Coldplay. Coldplay, Charlie Brown hier in der Late Line, in einer ganz besonderen Late Line, denn wir senden heute live aus Afghanistan, aus dem Bundeswehrcamp hier in Mazar-i-Sharif. Deshalb habe ich auch Gäste in der Sendung. Bei mir sind einmal Soldaten hier aus dem Camp, die ihr gerne löchern könnt mit Fragen zum Alltag, zu Gefühlen, zu, ja, ich hätte beinahe Emotionen gesagt, aber es ist das Gleiche, die man hier im Einsatz hat. Und wir haben den ARD-Korrespondenten für Afghanistan mit dabei, Kai Küstner, der natürlich sich hier entsprechend auskennt. Und ich habe noch eine Frage an Kyle, weil momentan, beziehungsweise bis vor kurzem, wurde ja jetzt auch wieder mit der Taliban geredet, mit der verhandelt, um die irgendwie einzubinden in das neue Afghanistan, was sich so gerade am entwickeln ist. Da frage ich mich immer die ganze Zeit, wie sehr kann man solchen Menschen vertrauen, wenn man die in einen Staat mit einbezieht, wo sie halt nicht die vorherrschende Macht sind, dass sie da auch wirklich mitspielen?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Und es gibt auch viele in Afghanistan, mit denen wir in den letzten Wochen, Monaten gesprochen haben, die da echte Bedenken haben. Aber bei diesem Thema Gespräche mit den Taliban muss man immer bedenken, wir befinden uns da wirklich noch ganz am Anfang dieses Prozesses. Also wir reden im Moment darüber, dass man irgendwann in Zukunft mal miteinander reden sollte. Also von echten Verhandlungen kann bislang keine Rede sein. Aber viele halten das und zu denen gehöre ich auch, für eigentlich den einzigen Ausweg aus dieser Misere in Afghanistan, für den einzigen Weg, der nicht direkt wieder in den Bürgerkrieg führt, wenn der Westen abzieht, also wenn die westlichen Truppen als Schutz eben im Land nicht mehr da sind. Und da gibt's vor allen Dingen, ich kann ja mal eine Gruppe herauspicken, die Frauen, die sich schon jetzt Gedanken machen, ob die Taliban denn überhaupt die Verfassung anerkennen wollen und ob die Taliban dann nicht wieder versuchen, wenn sie denn an der Macht beteiligt werden, irgendwie die Frauen wieder in Burkas stecken, und zwar im ganzen Land, auch in der Hauptstadt Kabul, ihnen nicht mehr erlauben, rauszugehen, keine Arbeit mehr auszuüben. Es gab erste Vorboten vor ein paar Wochen. Ich habe über diese Geschichte auch berichtet, als das afghanische Kultusministerium an die Fernsehsender einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, die Nachrichtensprecherin sollte noch bitte darauf achten, ordentlichen Schal, also ordentliche Kopfbedeckung zu tragen und sich doch bitte nicht allzu sehr mit Make-up zu verkleiden, also nicht allzu auffällig zu schminken. Da haben einige schon erste Vorboten gesehen, es den Extremisten vielleicht so ein bisschen vorauseilend recht zu machen. Haben gesehen, ja, vielleicht will die afghanische Regierung doch zu sehr irgendwie denen jetzt schon mal entgegenkommen, damit sie denn in diese Verhandlungen eintreten. Also es gibt diese Befürchtungen, die teilen viele, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Weg um Verhandlungen herum auf gar keinen Fall führen kann.
Wenn ihr weitere Fragen an Kai, unseren Afghanistan-Korrespondenten der ARD, habt, gerne anrufen. Und er steht Rede und Antwort. Ansonsten hatten wir gerade eben Probleme mit Abdellah, den ich hier nicht verstehen konnte. Mir wurde gerade gesagt, dass es in Deutschland ganz gut ging. Hier in Afghanistan ist leider irgendwie zu wenig angekommen. Sorry dafür, aber ruf gerne nochmal an. 0800 80 5x5. Das gilt natürlich auch für alle anderen. Heute zum Thema die Bundeswehr in Afghanistan. Bleiben oder gehen. Und der nächste Anrufer ist jetzt Dennis, 33 aus Frankfurt. Grüß dich.
Hallo.
Dennis, was sagst du? Bleiben oder gehen?
Ja, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal sage ich, ach komm ey, haut doch einfach ab. Und lass die da, keine Ahnung, lass die sich doch einfach alle gegenseitig abknallen. Vielleicht lernen sie dann irgendwas draus. Wiederum, wenn ich mir heute Mittag deine Sendung angehört habe, dachte ich mir auch so, ist ja doch ganz gut, dass da jemand da ist und irgendwie guckt, dass das irgendwie geregelte Wege geht.
Man muss für alle anderen erklären, ich habe heute Nachmittag eine Sendung für UFM, für die Jugendwelle vom Hessischen Rundfunk gemacht, also für alle, die uns in Hamburg, Bremen, in Bayern und wo auch immer hören, die haben das natürlich nicht gehört, aber wir haben uns heute den ganzen Nachmittag mit der Arbeit der Bundeswehr hier in Afghanistan beschäftigt, auch mit der Frage, wie das von der Bevölkerung aufgenommen wird. Warum hast du durch die Sendung so ein bisschen deine Meinung geändert?
Naja, weil ich halt auch gehört habe, dass die Bevölkerung das irgendwie auch irgendwo gut findet, dass da jemand ist, der denen irgendwie hilft, sozusagen.
Jetzt könnte man ja auch einfach sagen, was geht uns Afghanistan an? Was gehen uns die Probleme der Menschen hier an? Was geht uns das an, dass die Menschen unsicher leben und dass sie ein Problem damit haben, wie in der Gesellschaft hier die Frauen behandelt werden?
Natürlich könnte man das sagen, aber ja, es geht uns schlichtweg irgendwie, irgendwann geht es uns dann doch mal was an, weil wenn, wie soll ich das ausdrücken, wenn die Taliban der Meinung ist, ach komm, wir machen jetzt einfach richtig Stress, dann könnte es halt auch sein, dass sich das auch bestimmt in die westliche Region verlagern könnte.
Wie meinst du in die westlichen Regionen?
Naja, was weiß ich, dass dann zum Beispiel die USA, also na doch ja, Deutschland, die USA und so alle möglichen Länder, die jetzt da in Afghanistan stationiert sind, dass die auch angegriffen werden könnten.
Also du findest, die Bundeswehr hier in Afghanistan, ich spreche immer von hier, weil ich gerade hier bin, also Entschuldigung, die Bundeswehr in Afghanistan verteidigt unsere Sicherheit in Deutschland?
Auch mit ja.
Okay. Finde ich interessant, weil das habe ich vorher, bevor ich nach Afghanistan gekommen bin und auch hier eigentlich nie gespürt. Ich finde, ich persönlich finde, hier geht's um was anderes. Aber gut, das kann natürlich jeder selbst sehen, wie er möchte. Glaubst du, wir können was verändern in diesem Land dadurch, dass hier die Bundeswehr, solange sie da ist, für Sicherheit sorgt?
Naja, ich würde sagen, wir könnten schon was verändern, aber dazu muss halt auch die afghanische Bevölkerung irgendwie mitmachen. Also die können, ich finde halt, die können sich nicht irgendwie hinstellen und sagen, ja, macht jetzt mal und danach, wenn alle weg sind, machen wir eh wieder unser eigenes Ding. Nur so kann es irgendwie funktionieren.
Was würdest du jetzt denken, wenn ein Panzer bei dir in Deutschland an der Tür vorbeifährt und Frieden bringen soll? Wenn auf dem Panzer groß Frieden draufsteht, er aber trotzdem schießt?
Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde irgendwie auch ein bisschen Angst haben.
Mhm.
Also, weil was draufsteht, kann ich eh nicht lesen, sozusagen. Das müsste mir dann irgendjemand sagen.
Gut, aber dafür gibt es ja schlaue Leute beim entsprechenden Militär, die dann darauf reagieren, in welchem Land sie unterwegs sind und schreiben dann auch natürlich auch in der Landessprache alles drauf. Ich habe zum Beispiel hier sehr, sehr viele Soldaten gesehen, die nicht nur einfach die deutsche Flagge auf ihrer Uniform abgedruckt haben, sondern da steht dann auch in einer Schrift, die ich nicht lesen kann, irgendwas. Ich nehme mal an, dass da sowas in der Richtung draufsteht. Aber wir können gleich mal fragen, Björn, ist das bei dir
genau,
so?
Nee,
du hast einfach nur eine Du hast einfach nur eine deutsche Flagge oben auf deiner Schulter, aber da steht jetzt nichts drauf. Aber bei Kollegen ist das manchmal so.
Genau, manche haben auch die Namensschilder, die haben ihren Namen übersetzen lassen in Dari oder in Pashto, damit die Einheimischen auch wissen, wie sie mit Vornamen heißen, falls sie Kontakte aufnehmen wollen, wie sie sie ansprechen sollen. Daher haben sie sich den Namen übersetzen lassen.
Genau, das wäre auch eine Frage jetzt mal an die Soldaten. Wie reagieren denn die Leute so auf euch?
Das können wir, glaube ich, nur Björn fragen, weil Billie Jean nicht so oft draußen ist. Björn ist ab und zu mal draußen und hast du dabei auch Kontakt?
Ja, was heißt Kontakt? Also, wie eben schon angesprochen, wir fahren halt durchs Land, durch die Dörfer. Die Kinder spielen auf der Straße, winken zu, lachen, freuen sich, dass wir da sind, dass wir präsent sind, dass wir zeigen, wir wollen ihnen helfen. Und das wird auch von denen angenommen. Also, ist keine negative irgendwie Geste von denen. Also, die sind schon froh, dass wir hier sind.
Und ich war auch selbst dreimal mit dem Bundeswehrkonvoi unterwegs, außerhalb vom Camp. Und ich war total überrascht, wie viele Leute nicht nur gewunken haben. Das waren nicht nur kleine Kinder, wie du erzählt hast, Björn, sondern es waren auch erwachsene Männer, die vorher grimmig geguckt haben und plötzlich winken die. Wo ich mir dachte, okay, offensichtlich muss es denen was bedeuten. Und die haben teilweise auch so den Klassiker gemacht, so Daumen nach oben und drauf gewartet, dass man selbst, also entweder die Soldaten um mich rum oder ich dann, weil ich eben auch in diesem Konvoi saß, den Daumen nach oben zurückgegeben habe. Also aus meiner persönlichen Erfahrung von diesen wenigen Trips hier in dieser relativ ruhigen Gegend gab es dann doch sehr positive Reaktionen. Ich habe aber auch gehört, Björn, vielleicht kannst du darüber was erzählen, dass es auch immer mal wieder vorkommt, dass Steine geworfen werden, wenn ihr unterwegs seid.
Ja, das ist auch schon öfter vorgekommen. Das sind halt natürlich die negativen Seiten. Es gibt positive und negative Seiten und das sind halt die negativen Seiten. Das sind halt die, ja, die wahrscheinlich nicht wollen, dass wir hier im Land sind und denen helfen. Die bewerfen uns halt auch mit Steinen, aber...
Wie oft passiert sowas?
Mir ist jetzt einmal passiert.
Und was denkt man dann als Soldat, wenn du mit Steinen beworfen wirst? Also ich glaube, ich würde da voll die Krise bekommen und würde mir denken, sag mal, Jetzt bin ich hier, versuche dir zu helfen und du bewirfst mich hier mit Steinen. Geht's dir noch ganz gut so?
Ja, das ist eine gute Frage. Was denke ich dabei? In erster Hinsicht denke ich mir, ich sitze im geschützten Fahrzeug, mir kann nichts passieren. Und zweitens denke ich mir, dass einer von Tausenden, einer, der es nicht verstehen will, dass wir hier im Land sind, dass wir denen helfen wollen. Und solche gibt's halt immer.
Na klar.
Dennis, was würdest du sagen, nachdem du heute Nachmittag auch die Sendung bei UFM gehört hast, wo wir viel über die Arbeit hier berichtet haben, weil es ist ja nicht nur, dass wir hier oder die Soldaten hier für Sicherheit sorgen. Es gibt hier Partnering-Programme mit der afghanischen Armee, damit die weiter auf die Füße kommen. Was würdest du sagen, wie lange sollte der ISAF-Einsatz hier noch dauern?
Gute Frage. Ich würde sagen, mindestens mal länger als bis 2014.
Okay, vielen Dank
Jahre
erstmal.
Mindestens.
Okay, das wären dann 2016, das kann ich noch ausrechnen. 0800 80, 5 mal die 5, das ist die Nummer für euch. Direkt hier nach Afghanistan, aber keine Angst, wird nicht teurer als sonst. Dafür haben wir gesorgt. Wir reden hier aus Masa al-Sharif über das Thema Bundeswehr in Afghanistan. Bleiben oder abziehen. Bin sehr gespannt auf eure weiteren Meinungen. Ihr könnt das natürlich auch gerne online machen, über Facebook, über Twitter. Da gibt's auch überall die Late Line. Und der Nächste in der Leitung ist jetzt Hamer23 aus Hannover. Grüß dich.
Ja, schönen guten Tag.
Ich weiß über dich schon, dass du selbst Afghane bist, seit 13 Jahren in Deutschland lebst. Aber was sagst du zur Bundeswehr in Afghanistan?
Ich finde es einfach perfekt. Was Besseres kann auch dem Land nicht mehr passieren, oder?
Warum?
Warum? Allein schon die letzten Vorfälle ist doch Beweis genug, dass wenn jetzt die Truppen abziehen, sofort der nächste Anschlag von den Talibanern zurückkommt. Und ja, das Land wieder besetzt wird von irgendeinem Regime, was nicht sein sollte. Die ganze Welt spricht von Frieden für die Welt oder Weltfrieden im Allgemeinen, aber keiner ist dafür bereit, irgendwie Opfer zu bringen. Nun macht mal irgendwer irgendwas und es sollen sofort wieder zurückgezogen werden? Ist doch nicht Sinn der Sache, oder?
Für dich sind 10 Jahre also zu wenig, um was zu bewirken.
Ja, auf jeden Fall. Es müsste viel, viel länger. Es ist ein langwieriger Prozess, bis es bei jedem wirklich Klick gemacht hat.
Wenn es heißt, dass du seit 13 Jahren in Deutschland lebst, heißt das, dass du vor 13 Jahren Afghanistan verlassen hast?
Richtig. Also meine Eltern sind mit mir nach Deutschland geflohen. Ich muss auch relativ sagen, also meine Eltern sind gut integriert. Meine Familie im Allgemeinen, gut in Deutschland. Ich habe auch Verwandte in Afghanistan. Ich war vor kurzem in Afghanistan. Meine Großmutter lebt noch dort. Und das, was ich gesehen habe, erschüttert mich einfach nur, dass ich sage, die Truppen müssten noch da bleiben. Nicht um Krieg zu führen, sondern einfach um aufzuklären.
Okay, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an, weil ich jetzt nur die Jetzt-Situation hier in der Umgebung gesehen habe. Wir sprechen immer nur über die letzten 10 Jahre. Aber wenn du das davor kennst hier in Afghanistan, wie kann ich mir Afghanistan vor 13 Jahren vorstellen?
Im Prinzip wie Iran. Nur, wie Iran, halt alles ziemlich schön. Meine Mutter hat zum Beispiel damals keinen Rock getragen, kein Kopftuch. Trägt immer noch kein Kopftuch. Also es ist viel, viel freier gewesen, als dass man sich das vorstellen kann. Ja, man hat ja mal dieses kleine Bild von wegen, die arme Frau, die hat da immer einen Kopftuch umgehabt, wie im Iran heute auch, das jetzt hier Befehl ist. Aber so war es nicht. Meine Mutter arbeitet in der Bank, trägt kein Kopftuch, ist frei, redet mit ihren Freundinnen, hat auch deutsche und afghanische Freunde. Also da gab es nie so ein Problem, nie. Erst nach dem Bürgerkrieg und dann der Einmarsch der allgemeinen, also grundsätzlich durch die Sowjetunion, dann Mujahideen und dann durch die Talibaner.
Jetzt stehe ich total auf dem Schlauch, aber vor 13 Jahren, waren da nicht schon die Taliban hier an der Macht?
Nee, war ja auch nicht. Aber wie soll ich das erklären? Das ist ein bisschen kompliziert. Also sie kam ja hoch, langsam. Und in der Zeit, wo sie noch nicht so weit oben waren, war jeder frei. Also es, mhm. es war wie...
Das ist mir schon klar, dass bevor die kamen, jeder frei wird. Aber ich wollte es nur mal zeitlich alles einordnen. Vielleicht die richtige Frage für Kai, unseren ARD-Korrespondenten. Wenn du nochmal ganz kurz so den Ablauf der letzten 15 Jahre in diesem Land für uns einordnen kannst. Wer, wann, wo an der Macht war und hier quasi das Sagen hatte, damit wir da mal eine Basis haben.
Ich versuch's mal mit einer Schnellgeschichtsstunde. Also man muss, glaube ich, in den 80er Jahren anfangen, weil das sehr wichtig ist. In den 80er Jahren, Anfang der 80er, hat der Krieg der Afghanen gegen die Sowjetunion, gegen die sowjetische Besatzung begonnen. Kräftig unterstützt damals die eben von dem Anrufer angesprochenen Mujahedin vom Westen, von den USA. Die sind mit Waffen ausgerüstet worden, haben es ja dann geschafft, Ende der 80er Jahre die Sowjetunion aus dem Land zu vertreiben. Dann kam es, ich mache es jetzt wirklich ganz grob, 5 Jahre fürchterlichsten Bürgerkrieges, was es erst ermöglicht hat, überhaupt, dass die Taliban populär wurden, weil die nämlich gesagt haben, dass die sich hier alle gegenseitig bekämpfen, das machen wir nicht mit. Jetzt nehmen wir das Heft in die Hand, haben es geschafft, das Land nach und nach sozusagen unter ihre Kontrolle zu bringen. Das haben sie so ab Mitte der 90er, ungefähr ab 96 geschafft und waren dann eben an der Macht bis 2001, bis der 11. September von New York passierte und bis dann die USA zusammen mit der internationalen Gemeinschaft dieses Regime dann eben, dieses Steinzeitregime hinweggefegt haben.
Das heißt, der Vorteil damals in den Augen der Menschen von der Taliban war, dass sie in irgendeiner Form ein Wertesystem etabliert haben, nach dem man sich wieder richten konnte, auch wenn man dieses Wertesystem gar nicht unterstützt hat. Aber es herrschte in Anführungszeichen wieder eine gewisse Ordnung.
Ja, also ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden. Ich will das überhaupt nicht schönreden, dieses wirklich mittelalterliche Regime. Jeder, der das erlebt hat, weiß auch heute noch, wie fürchterlich das war, wie rückständig, kein Fernsehen erlaubt, Frauen auf der Straße nur mit Burka unterwegs, Auspeitschungen, Hinrichtungen und so weiter. Der gesamte Norden, und das ist auch der Grund, warum Mazar-i-Sharif, da wo ihr euch im Moment befindet, so ruhig ist, ist absolutes Taliban-Feindesland. Das sind die größten Feinde dieser Extremisten gewesen, weil die dort im Norden fürchterliche Massaker auch angerichtet haben. Was die Taliban zumindest zeitweise geschafft haben, ist, wenn man sich diese Bürgerkriegszeit davor anguckt, wo, wenn man die Hauptstadt Kabul beispielsweise nimmt, von der einen Seite der eine Kriegsfürst seine Raketen in die Stadt gefeuert hat und von der anderen Seite der andere Kriegsfürst und die dann sozusagen um die Macht gerungen haben, da haben die Taliban dieses Chaos sozusagen ausgenutzt, um sich dann sozusagen zu den Friedensstiftern zu erklären und zu sagen, wir schaffen jetzt hier erstmal Ordnung und Ruhe. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die das hinbekommen haben. Ihr Regime will ich in keiner Form verteidigen, aber zumindest war die Bürgerkriegszeit, die Jahre Anfang der 90er, waren so fürchterlich, dass viele Afghanen sich da immer noch mit Schrecken dran zurückerinnern.
Okay, ich wollte es auch gar nicht schönreden, ich wollte es nur irgendwie versuchen zu verstehen, was damals der Vorteil war. Aber gehen wir wieder zurück zu Hamed. Also wann genau habt ihr dann das Land verlassen? War das zur Zeit des eben erwähnten Bürgerkrieges?
Der Bürgerkrieg fing an und meine Eltern hatten dann sofort ihre Sachen zusammengepackt über, das darf man nicht sagen, über Moskau nach Deutschland. Wir sind dann ein halbes Jahr lang, haben wir dann in Moskau gelebt. Zwei meiner Cousins sind dort geblieben, haben dort zu Ende studiert, sind dann nach Deutschland gekommen.
Okay, und heute lebt zumindest noch, wenn ich mich richtig erinnere, deine Oma hier. Wo ungefähr genau?
In Kabul.
In Kabul, der Hauptstadt, da, richtig, wo es gestern die Anschläge gab. Ich hoffe, ihr geht's gut. Hattest du Kontakt seit gestern?
Ja, doch, sehr gut. Mein Vater hat gestern Abend nochmal dort telefoniert und war alles in Ordnung. Sie haben es mitbekommen und sie haben sich dann auch in die Häuser verbrigadiert, aber es war alles okay dann.
Wenn du heute dein Heimatland hier wieder besuchst, wenn du deine Oma besuchst, was für einen Eindruck hast du von deinem Land und was hat die Bundeswehr oder an sich die ausländischen Truppen hier zu diesem Eindruck beigetragen?
Ja, es ist so, so traurig, wie es ist einfach nur dreckig. Der ätzende Staub, das ist schon gar kein Staub mehr, das ist wirklich nur Dreck. Die Luft dort ist so verpestet. Es war früher ganz, ganz anders. Also ich kenne Bilder von meinen Eltern, Wir haben, mein Vater hat hier riesigen Alben, wirklich eine große Auswahl an Bilder von der gesamten Stadt, aus Kabul, aus wirklich Mazar Sharif. Da war mein Vater auch jahrelang, hat er dort gelebt, weil mein Opa dort ein Haus hat. Und es war überhaupt nicht so. Es ist so total dreckig und das macht einen fertig. Wie ein Land innerhalb von einem Jahrzehnt so, mir fehlen die Worte dafür, erniedrigt quasi, sich selbst kaputt macht.
Sich selbst kaputt gemacht hat oder kaputt gemacht wurde jetzt in den letzten 10 Jahren? Ich weiß noch nicht ganz genau, was du meinst.
Sich selbst kaputt gemacht hat. Man hat ja die Taliban zugelassen. Vielleicht auch aus notbedingten Gründen, aber man hat sie ja zugelassen.
Konnte die Bundeswehr an der Situation in den letzten Jahren, wo sie hier was ändern? Und kann sie das in Zukunft auch noch, so dass sie vielleicht länger da bleiben sollte als 2014?
Definitiv. Denn die Taliban sind hier zurückgegangen und ich sehe nur noch mehr und mehr Vorteile drin. Ich habe einen Kumpel, mit dem arbeite ich jetzt zusammen, und der war auch für ein halbes Jahr war in Afghanistan, und er hat genau dasselbe Bild wie ich. Also er sagt, sie müssten länger da bleiben, damit es langwierig Erfolg hat.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, die wirklich besser geworden sind, unter anderem dadurch, dass Soldaten hier sind?
So direkt nicht, aber ja, wenn man vor Ort ist, sieht man es einfach besser. Wenn man vor Ort vor wenigen Jahren da war und heute da ist, sieht man es einfach deutlicher. So direkt kann ich es leider nicht sagen.
Okay. Hamel, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Und ich kann dir nur sagen, du hast ein wunderschönes Heimatland. Ich konnte noch nicht allzu viel hier sehen, aber es tut mir in der Seele weh, dass man sich nicht hier viel freier bewegen kann, dass man nicht einfach viel mehr sehen kann. Ich würde am liebsten einfach sofort in die Berge gehen, wandern, Dörfer besuchen. Wir haben die Blaue Moschee hier gesehen. Wir haben unglaublich gastfreundliche Menschen hier kennengelernt. Sehr, sehr nette Menschen. Und das ist ein tolles Land. Das hat mehr verdient.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch viel mehr dafür jetzt.
0800 80 5x5, das ist die Nummer heute für euch hier nach Afghanistan, wo die Late Line heute noch bis 1 Uhr live gesendet wird. Wir beschäftigen uns mit der Situation des Landes und was unsere Bundeswehr dazu beitragen konnte bisher und vielleicht noch in Zukunft beitragen kann. Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder gehen, das ist die Frage, die über allem steht. Aber wir können über alle anderen Details auch sprechen. Und der Nächste in der Leitung ist Danny, 24, aus Neuwied. Grüß dich.
Ja, hallo, schöne Grüße nach Afghanistan.
Dankeschön. Was ist deine Meinung zum Thema?
Ja, also in erster Linie ziehe ich wirklich mal den Hut vor den ganzen Soldaten, auch vor euch Reportern, die da unten vor Ort sind. Ich glaube, das wäre nichts, was ich mir so freiwillig antun würde. Ich bin eher so der sich so ein bisschen aus Konfrontationen raushält. Und in zweiter Linie finde ich es einfach nur unglaublich schade, dass die Menschen, die in der Regel eigentlich gar nichts dafür können, sprich die ganzen Soldaten, also hier die Deutschen, die Amerikaner und auch die afghanischen Bürger, dass die eigentlich im Grunde genommen nur die Boten der Regierung sind. Das heißt, die Regierung baut Scheiße und dann werden die kleinen Boten in Form von Soldaten dazu gedrängt, quasi sich die Hände für die Regierung schmutzig zu machen. Die sitzen da oben in ihren schönen Sesseln, die sagen, was die Soldaten zu machen haben. Aber ich glaube, wenn die selber mal wirklich raus aufs Feld müssten und wirklich sehen würden, was da passiert und selber wirklich diese Angst auch haben müssten, ich glaube, dass dann irgendwann auch mal eine Lösung entstehen würde.
Okay, man muss natürlich auch ein bisschen sagen, klingt vielleicht doof, aber natürlich ist es auch so ein bisschen der Job der Soldaten, die Aufträge der Politiker auszuführen, was man jetzt von denen hält oder nicht. Aber nur ganz kurz, um dich einzuordnen, von dem, was du am Anfang gesagt hast, denke ich mir jetzt einfach mal, du bist kein Soldat, oder?
Nein, ich bin auch nicht bei der Bundeswehr gewesen, nee.
Okay, niemals gedient. So wie ich übrigens. Was meinst du damit, mit Hände schmutzig machen für die Politik? Erklär das nochmal ein bisschen genauer.
Na, wie soll ich das erklären? Ist ein bisschen kompliziert. Die Regierung zettelt einen Streit an. Es geht um Machtkriege, es geht um Geld, es geht um Befehle, um Recht haben. Und wenn man sich auf normalen Wege nicht mehr einigen kann, ja gut, dann müssen halt irgendwo Köpfe rollen. Ja, und dann werden dann ein paar Soldaten runtergeschickt. Ja, und dann steht halt irgendwann mal ein Krieg. Und ich finde das einfach absolut schwachsinnig. Meiner Meinung nach hätte es gar nicht erst so weit kommen müssen. Ich glaube, wenn man wirklich mal einen von den ganz Oberen fragt, wie das überhaupt im Detail alles entstanden ist, dieser ganze Krieg und dieser ganze Terror, ich glaube, dass sie das zum Teil gar nicht mehr wissen. Ich glaube, da waren...
Wir haben ja jetzt... Ja, red ruhig weiter.
Jetzt bin ich auf der Bahn. Jetzt weiß ich nicht mehr.
Okay, dann rede ich weiter. Wir haben ja Soldaten hier im Studio. Wir können ja mal fragen, ob die das Gefühl haben, dass sie sich die Hände schmutzig machen für die Politik, Billie Jean.
Also ich sehe das nicht so. Ich meine, natürlich haben wir unsere Befehlshaber. Wir machen unsere Befehle, führen sie durch. Aber ich finde nicht, dass wir unsere Hände da schmutzig machen. Es ist ja unser eigener Wille, dass wir hier sind.
Aber hast du manchmal so das Gefühl, dass die da oben, so wie sich hier gerade ausgedrückt wurde am Telefon, wissen, was sie euch als Auftrag mitgegeben haben?
Ja, ich glaube nicht so wirklich. Also sie befehlen was, aber sie wissen gar nicht, was das für uns bedeutet hier vor Ort. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn hier mal jemand öfter kommen würde. Also ich fand zum Beispiel den zu Gutenberg sehr gut, der sehr oft hier präsent war, sich das angeschaut hat hier und mit den Soldaten immer sehr nah in Verbindung war. Und das müssten mehrere machen, auf jeden Fall.
Jetzt kommen ja auch immer wieder Abgeordnete hierher. Das habe ich selbst miterlebt auf der Maschine, mit der ich hier im Sturzflug nach Masa-i-Sharif gekommen bin in der Transall, war ein Abgeordneter. Hast du das Gefühl, dass die das echte Bild von hier unten mitbekommen, wenn die hier sind?
Ich weiß es gar nicht, Björn. Was meinst du?
Ja, also, die sprechen zu den Soldaten, unterhalten sich mit Soldaten. Es gibt auch viele Politiker, die mit raus aus dem Lager kommen, gucken sich an, wie es draußen ist. Ist nicht so, dass sie nur hier drinnen sitzen und ja, also ich finde, die wissen eigentlich schon, wie es hier unten ist, was hier abgeht. Wir sind ja nicht seit erst paar Wochen hier, wir sind ja schon ein paar Jahre hier und die kommen immer wieder hier hin. Also ich bin zum dritten Mal im Einsatz, ich habe schon so viele Politiker erlebt, die jetzt hier waren, haben sich das alles angeguckt. Also ich denke, die wissen schon, worum es geht und warum wir hier sind.
Dann machen wir doch mal eine ganz schnelle Grundausbildung mit dir, Danny. Bevor dann dich zum Soldaten, du wirst sofort General, eigentlich auch Präsident und König von Deutschland und überhaupt der Megachef. Was würdest du dir dann wünschen für den Einsatz hier in Afghanistan? Was müsste man alles tun?
Boah. Das ist keine leichte Frage, die du mir da stellst. Mir fehlt im Grunde genommen so dieses politische Hintergrundwissen einfach, um detailliert sagen zu können, was ich so verbessern würde. Fakt ist für mich auf jeden Fall, ich bin absolut anti-Waffen. Ja, ich halte davon überhaupt nichts. Und ich glaube, dass man mit gewissen Worten, mit gezielten Worten, die auch treffen können, einiges bewegen und erreichen kann. Ich würde auf jeden Fall mich darum kümmern, dass die Leute, die Oberen, wie ich gerade eben so schön genannt habe, Weste, Helm, Waffe und ab darunter, dass die am eigenen Leib erfahren, was das überhaupt bedeutet. Jemand, der nie Bungee-Jumping gemacht hat, sondern das nur erzählt bekommen hat oder mal zugeschaut hat, der weiß nicht, wie das Gefühl ist. Und die Leute, die da runterkommen, die ganzen Politiker, die können sich vielleicht einen kleinen Eindruck verschaffen, so wie du, durch die Gespräche mit den Einheimischen, mit den Soldaten. Aber ich glaube, wenn du wirklich in diesen Krisengebieten bist, über längere Zeit, du hörst die Schüsse, du guckst den Kindern in die Augen, das sind Erinnerungen, die bleiben. Und ich glaube, dass die auch auf Dauer verändern können.
Jetzt sagst du, dass du nicht an die Macht der Waffe glaubst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Da gehe ich total mit dir, aber wenn wir jetzt gerade so die Geschichten von Hamed vorher gehört haben, der total froh ist, dass sein Heimatland Afghanistan beschützt wird von der Taliban, dann muss man ja auch sagen, bei den Mitteln, die die Taliban gerade benutzt, das haben wir gestern in Kabul gesehen, kann man gar nicht ohne Waffe was gegen die erreichen.
Ja, ist doch schon traurig genug, oder?
Ja, natürlich ist es traurig. Es geht auch nicht darum, ob es gut ist oder nicht. Und ich muss sagen, auch nach den paar Tagen hier, ich habe immer noch ein unglaublich komisches Gefühl, wenn ich hier eine Waffe sehe. Und ich sehe ständig eine Waffe, weil man die immer dabei haben muss. Habt ihr eure Waffe dabei? Nee. Ja?
Ständig.
Gerade hier?
Immer dabei.
Zeig mal. Tatsächlich, die beiden sind hier mit ihrer, man sagt Kurzwaffe, wenn es eine Pistole ist, ne? Also man sieht hier ständig Waffen. Ich finde das total befremdlich, weil das ist nicht meine Welt. Aber offensichtlich, die anderen werfen ja auch nicht mit Wasserballons und so weiter.
Ja, ich finde das ja richtig. Man muss sich verteidigen können. Wenn ich zum Beispiel mal in die USA gucke, es gibt Bundesstaaten, da hat wirklich jeder zweite Bürger eine Knarre, die er wirklich tagtäglich bei sich trägt. Rund um die Uhr. Da gibt es wesentlich weniger Gewalt, weil die wissen, mach ich den blöd an, legt der andere mich um. Also irgendwo hat das schon, sage ich mal, so ein bisschen seinen Sinn und kann auch einschüchtern und ja, aber ich halte halt generell davon nichts. Ich glaube, dass man das auf einem anderen Wege lösen kann, aber ich glaube, hier geht es einfach ich weiß nicht, um mehr. Also lassen wir doch einfach mal den Stolz sein, legen mal wirklich die ganzen Waffen alles beiseite und führen mal vernünftige Gespräche. Oder man schickt wirklich die Oberen einfach mal selber darunter. Kugelsichere Weste, okay. Helmknarre und dann müssen sie zusehen, wie sie klarkommen.
Jetzt wissen wir, was wir mit den Politikern machen, hierher schicken, aber was machen wir mit der Bundeswehr? Lassen wir die hier oder ziehen wir die ab?
Ja, wie gerade eben schon gesagt wurde, das ist eine freiwillige Entscheidung von der Bundeswehr. Das akzeptiere ich und respektiere ich voll und ganz. Da ziehe ich auch sehr einen Hut
das,
vor.
Das ist keine freiwillige Entscheidung von der Bundeswehr. Die Politik möchte, dass die Bundeswehr hier ist und einen Auftrag erfüllt. Das ist keine freiwillige Entscheidung.
Von den einzelnen Soldaten, Entschuldigung. Die einzelnen Soldaten
ist es auch immer nicht, noch... Ist es, nein, muss ich sagen, es gibt wenige, oder ich weiß nicht, wie viele es sind, also es gibt einige Soldaten, die haben sich freiwillig gemeldet. Es gibt aber auch viele Soldaten, die einfach in einer Abteilung, oder man sagt Bataillon hier, die werden einfach versetzt, die werden nicht groß gefragt, die müssen hierher kommen. Also das ist keine freiwillige Entscheidung, muss man auch sagen.
Aber das wissen die ja auch vorher. In dem Moment, wo sie sich dazu verpflichten, bei der Bundeswehr zu sein, wissen die auch, dass sowas kommen kann.
Hake ich nochmal kurz ein bei Billie Jean. Als du dich, wann bist du zur Bundeswehr gegangen? Wie lange ist das her?
2007 bin ich zum Bund gegangen.
Okay, da war dir also klar, man kann auch im Ausland eingesetzt werden.
Richtig, genau.
Und Hast du dir das wirklich gut überlegt, als du eingetreten bist? Eingetreten klingt so wie eine Kirche, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also natürlich, man wusste, dass das auf einen zukommt und es war aber noch so weit weg. Man hatte noch die ganzen Ausbildungen vor sich. Jetzt ist 2012, also ich habe eine lange Zeit gebraucht, bis ich das erste Mal in Einsatz gehen konnte.
Also so richtig drüber nachgedacht?
Ja, war halt weit weg, ne?
Okay, gut, da kann man natürlich sagen, das ist die eigene Schuld, aber du hast mir immer noch nicht die Antwort gegeben auf die Frage, was machen wir mit der Bundeswehr? Hier bleiben lassen oder abziehen?
Na, das ist eine schwere Entscheidung. Also ich weiß. Ich möchte es nicht entscheiden müssen, sage ich mal so. Ja, kann ich dir so
Dann müssen wir uns doch auf die Politiker verlassen, die keine Ahnung haben, von dem du gerade gesprochen hast, wenn wir es nicht entscheiden wollen. Irgendjemand muss es ja entscheiden.
Ja, ich möchte es nicht entscheiden, weil mir halt einfach so dieses Hintergrundwissen fehlt und ich mich auch nicht lange genug und intensiv genug damit in der Vergangenheit beschäftigt habe, um sagen zu können, was sich dadurch ins Positive verändert hat und was man im Einzelnen dadurch noch bewirken kann, dass sie da unten sind. Dann, mir fehlt einfach da dieses Grundwissen, um sagen zu können, ist in Ordnung, ich würde sie da unten lassen oder ich würde sie abziehen.
Es ist eine schwierige Sache, deshalb ist es ja auch klar, dass wir das nicht innerhalb von diesen 2 Stunden Sendung hier lösen können. Sonst wäre es auch komisch, dass alle anderen über 10 Jahre dafür brauchen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Danny.
Ja, nicht zu danken.
Ich bin gespannt, ob sich jemand anderes zutraut, diese Frage zu beantworten. Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder abziehen? Ruft an 0880 5x5. Und der nächste ist Mike 32 aus Leipzig.
Hallo.
Ich glaube, ich kann jetzt auch zu dir guten Morgen sagen, weil jetzt haben wir auch mittlerweile in Deutschland den nächsten Tag. Ihr habt 20 nach 12?
Genau, richtig. 20 nach 12.
Ja, dann sage ich guten Morgen. Was sagst du? Bundeswehr in Afghanistan? Läuft oder läuft nicht mehr, die sollen weg?
Ja, also meine Position ist da ganz deutlich. Also, dass die Bundeswehr sollte abziehen aus Afghanistan. Aus meiner Sicht haben wir dort militärisch überhaupt nichts verloren. Und mittlerweile ist es halt auch in der Öffentlichkeit durch die letzten Debatten halt ziemlich deutlich, dass es sich halt dabei halt um einen Kriegseinsatz handelt. Und die Politik verstößt hiermit eindeutig gegen das Grundgesetz, wenn sie unsere Soldaten dahin schickt. Und außerdem muss man konstatieren, wenn man gerade jetzt die Nachrichten der letzten Tage gesehen hat, dass dieser Einsatz gescheitert ist. Und Frieden schafft man eben nicht mit Waffen. Und wenn man sich die Situation in Afghanistan heute anschaut, auch wenn das jetzt in der Sendung teilweise anders diskutiert wurde oder anders vorgestellt wurde, heute ist es eben nicht befriedeter als vor 11 Jahren. Und die aktuellen Ereignisse, siehe die Anschläge gestern in Kabul, belegen das halt nochmal. Und ja, also ich würde einfach ganz klar dafür plädieren, dass die Bundeswehr in Afghanistan nichts zu suchen hat und wir dort abziehen sollten.
Das heißt, das Land einfach sich selbst überlassen?
Naja, was heißt sich selbst überlassen? Es gibt halt, ich glaube halt nicht, dass man mit militärischen Mitteln sozusagen dem Land und den Menschen dort helfen kann. Gewalt schafft immer wieder Gegengewalt. Wenn man sich auch allein mal anschaut, wie viel Geld in den letzten Jahren, solange wie die Bundeswehr in Afghanistan ist, also aus dem Bundeshaushalt da reingesteckt wurde, also das ist zwischen 18 und 33 Milliarden Euro, wird da angegeben, also das ist halt auch eine ziemliche Spanne, also die Zahlen sind offenbar auch nicht ganz klar, also das sind jetzt die Zahlen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn ich mir halt einfach nur dann überlege, was man mit diesem Geld in dieser Zeit anderes hätte machen können, also das soll jetzt auch nicht woanders eingesetzt werden, aber halt, was man hätte das für langfristige zivile Aufbauhilfe beispielsweise einsetzen können, für andere Unterstützungen. Man muss halt immer sehen, die Soldaten wirken ja nur solange wie sie dort vor Ort sind. Und wenn man, also Schulen, Krankenhäuser, sprich Infrastruktur und so weiter, was man aufbauen kann, das sind ja Sachen, die langfristig wirken. Also ich bin halt ein großer Gegner von militärischen Maßnahmen.
Das stimmt schon. Das ist eine Riesendiskrepanz. Soweit ich die Zahlen kenne, die mir vorliegen, wurden in den letzten Jahren jährlich nur 430 Millionen Euro für den zivilen Aufbau von der Bundesregierung für Afghanistan ausgegeben. Und das Militär kostet nun mal eine Menge mehr. Aber selbst wenn man sagt, so wie du, dass der Einsatz hier ein Fehler ist, ist es nicht auch so ein bisschen, wie wir auch gerade über Twitter bekommen haben, die Frage von... ich muss meine Zettel ordnen, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Schön, wenn man sich eine Twitter-Meldung dann noch auf den Zettel aufschreibt. Ne? Das ist ein bisschen oldschool. Aber wie Vincent L. hat getwittert, gefährdet der Abzug nicht das bisher Erreichte? Und ein bisschen was wurde ja schließlich erreicht, wie wir auch schon von einigen Afghanen hier in der Sendung gehört haben.
Nein, ich glaube eher nicht. Also ich sehe es eher andersrum. Also gerade durch die Militärpräsenz kommt halt keine Ruhe in das Land, also durch diese massive Präsenz. Also die Bundeswehr ist halt natürlich bloß ein Teil, aber also ich glaube halt, wie gesagt, also ich glaube halt nicht, dass dadurch Ruhe reinkommt. Und das andere, was gerade diskutiert wurde, also was unsere Politiker angeht, also ich glaube auch einfach, es wird uns ja hier in Deutschland, wird uns immer gesagt, es wäre ein Verteidigungskrieg oder irgend sowas in dieser Richtung. Oder wir müssten den Menschen dort die Demokratie bringen. Und das ist eben nicht der Punkt. Oder wir würden den globalen Terrorismus bekämpfen. Das machen wir eben dort am Hindukusch ganz bestimmt nicht. Dort geht's ganz, also es geht um ganz andere Interessen, glaube ich. Es geht auch um geostrategische Interessen. Und wo die Bundesregierung nur oder Deutschland nur eine Randerscheinung ist, Und ich weiß nicht, also unsere Soldaten werden dort in einen Krieg geschickt, der mit dem offiziell verkündeten Kriegsziel überhaupt nichts zu tun hat. Und die Politiker, die behaupten, wir bekämpfen den globalen Terrorismus und täuschen damit halt die Wähler, aber durchaus auch die Soldaten, die halt da über Jahre hinweg ihren Kopf hinhalten. Und ich halte das für ziemlich unverantwortlich. Ich persönlich habe auch Bekannte, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind, also zwei ehemalige Soldaten, also die in Behandlung sind, also es gibt eine ganze Reihe Soldaten, die halt auch die halt traumatisiert zurückkehren. Und
klar, es ist eine riesige emotionale Belastung, in einem fremden Land zu sein, ständig eine Schutzweste tragen zu müssen, weil man weiß, es kann einem passieren. Es ist eine Belastung, wenn man sieht, dass Kameraden verletzt, getötet werden, dass man selbst verletzt wird, dass man schießt. Das kann ich und will ich mir auch gar nicht alles vorstellen. Und ich bin auch ganz persönlich durchaus mit dir in einer Meinung, dass wir hier in Afghanistan sicherlich nicht die Sicherheit Deutschlands verteidigen und so weiter und so fort. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in Gesprächen mit Soldaten einfach erfahren habe, dass dass es für die auch nicht Sinn und Zweck dieser Mission ist, egal was offiziell gesagt wird. Die sagen für sich selbst, sie sehen, dass sie hier für Sicherheit sorgen, sie sehen, dass sich was geändert hat. Die fühlen sich, soweit habe ich zumindest wahrgenommen, auch nicht benutzt. Und mit deiner Argumentation wüsste ich jetzt auch nicht, was ich meinem Taxifahrer, von dem ich erzählt habe, Fadi erzählen müsste, wenn die Truppen hier gehen, wenn der mir sagt, hallo, für das, was ich gerade hier mache, für den Lebensstil, den ich habe, für meine Arbeit mit westlichen Journalisten, werde ich, wenn die Bundeswehr geht und die Taliban wieder an der Macht ist, werde ich getötet. Was soll ich dem mit deiner Argumentation sagen?
Also ich war selbst auch in Afghanistan, das ist zwar schon lange her, es war 2003 und ich war dort auch nicht als Soldat, sondern ja, ich habe einfach nur bereist, dann auch nur für 3 Wochen. Ich war auch nur in Kabul. Mhm. Und ich habe damals also mitbekommen, dass es es gibt diese Kontakte, was vorhin kurz Thema war, zwischen Zivilbevölkerung und den Soldaten, gibt es ja gar nicht in so einer starken Form. Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Also ich kann das bloß von damals halt, von dem Aufenthalt in Kabul halt mitbringen. Da gab es halt ganze Straßenzüge, die halt nicht für die Zivilbevölkerung zugänglich waren und andere Teile, die halt nicht für die Soldaten zugänglich waren. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Jedenfalls wurde da sehr, sehr stark drauf Acht gegeben, dass eben, ja, dass es so eine Trennung gibt. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie Trennung. Du meinst, in einer ganz normalen Stadt gab es Bereiche, wo Soldaten nicht hin durften, oder?
Genau so rum und aber auch andersrum. Es gab Straßenzüge, die durften halt von der normalen Bevölkerung oder ja, durften halt nicht begangen werden. Die waren halt gesperrt. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das heute noch genauso ist, aber ich weiß es nicht. Also das ist, wie gesagt, schon 8 Jahre her.
Egal, ob es so ist oder nicht, das ist irgendwie keine Antwort, über die sich mein Taxifahrer freuen würde, glaube ich.
Genau, nee, das war jetzt das, wo ich den Faden verloren hatte. Also ich glaube halt ganz einfach, okay. Ich glaube, das, was die NATO dort macht und die Bundeswehr auch, die Politik, die dort betrieben wird und die Kriegseinsätze, die führen eher dazu, dass halt der Terrorismus zunimmt. Also ich meine, weiß ich nicht, diese Bombardierung von diesem Tanklastzug und auch andere, diese ganzen Bilder, die gehen doch, die gehen ja auch durch die afghanischen Medien und auch durch die Medien in anderen muslimischen Ländern. Also ich meine, da werden wirklich Schreckensbilder gezeigt, die halt auch tatsächlich so stattfinden. Und laut afghanischen Politikern ist es so, dass die Zahl der, also circa 2/3 der angeblich getöteten Taliban unschuldige Zivilisten sind, also was durch die Bombardements ums Leben kommen. Und ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe in diesem Land und sehe halt, wie viele zivile Opfer dieser Krieg mit sich bringt durch die Bombardierungen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch hier bei uns Leute gibt, die sehr, sehr, wo der Hass wächst sozusagen bei diesen Menschen gegen eine Politik, die sich sozusagen mit solchen krassen militärischen Mitteln versucht durchzusetzen dort. Also die NATO züchtet sozusagen mit diesem Bombenkrieg, den sie dort auch betreibt, in Afghanistan den globalen Terrorismus jeden Tag Stück für Stück weiter.
Okay, Mike. Bis hierher erstmal vielen lieben Dank für deinen Anruf und deine Meinung.
Danke.
Es ist nicht einfach mit dem Thema. Ich bin selbst auch immer wieder hin und her gerissen. Man hat seine Einstellungen gegenüber Waffen, gegenüber Bundeswehr, gegenüber Krieg. Man kriegt hier Geschichten mit, man hört Einzelschicksale. Da bin ich auch immer hin und her gerissen, was der richtige Weg ist. Aber deswegen reden wir ja drüber. Heute live aus Afghanistan. Deshalb mal ausnahmsweise nicht mit Jens-Uwe Krause am Montag, sondern mit mir, Johannes Asnroth, weil ich die letzten Tage hier im Bundeswehrcamp in Mazar-i-Sharif verbracht habe, mir den Alltag der Soldaten angeguckt habe, mit Afghanen gesprochen habe, mich informiert habe zu diesem Thema. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein spannendes Land. Deshalb sollte man sich damit auch sehr, sehr beschäftigen. Was sagt ihr? Ruf mich an. 0800 80 5 mal die 5. Und die nächste ist die gute Clara aus Bremen. Und du bist 19, würde ich sagen, wenn ich hier richtig lesen kann.
Genau. Ich bin 19 und komme aus Bremen.
Ja, da habe ich doch schon mal alles richtig gelesen, was ich lesen muss. Ja. Was ist deine Meinung? Warum rufst du an?
Ich rufe an, weil mich das Thema hauptsächlich interessiert, weil wir das jetzt als Abi-Thema haben. Nächste Woche sind die Prüfungen und da haben wir natürlich auch sehr stark über das Thema des Abzugs in Afghanistan gesprochen und vor allen Dingen auch über die Entwicklung. Und da wäre jetzt meine Frage an die anwesenden Soldaten, inwiefern sie die Entwicklung beim Aufbau jetzt zum Beispiel der Polizei sehen, jetzt auch gerade im Hinblick auf die letzten Tage mit den ja anscheinend klappenden dass es halt funktioniert, dass die Polizei halt auch selber eingreift, ohne dass jetzt die ISAF groß mithelfen muss, sondern das war dann ja hinterher am Rande nur zu hören durch die Medien.
Okay, also kurz formuliert, wie effektiv ist quasi die Ausbildung der Sicherheitskräfte hier?
Genau.
Okay, gehen wir die Frage weiter. Könnt ihr was dazu sagen, Björn? Oder
ja, also wie gesagt, es ist ja nicht nur die deutsche Bundeswehr hier, sondern auch die deutsche Polizei ist hier und die betreibt Ausbildungen mit der afghanischen Polizei, bilden die aus, damit sie auf alle Situationen vorbereitet sind, damit sie die Bevölkerung beschützen können. Und das Gleiche ist bei den Soldaten auch bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr bildet die ANA aus, das ist die afghanische Armee. In allem, in Schießen, in Menschenführung, alles Mögliche bilden die aus, wie bei der Bundeswehr auch, damit sie das Land verteidigen können.
Mhm. Du selbst bist ja jetzt zum dritten Mal in Afghanistan und du hast mir vor der Sendung erzählt, dass du beim ersten oder zweiten Mal da dabei warst, wo die Deutschen eben die afghanischen Soldaten betreuen. Wie sieht das aus? Kannst du kurz ein bisschen was davon erklären?
Ja, es gibt halt spezielle Bereiche. Einmal gibt es den Bereich für Logistik, dann gibt es den Bereich für die Inst, für die Fahrzeuge, dann gibt es den Bereich für, was soll ich es am besten erklären, für die Infanterie. Die werden halt auf alles so unsere Spezialisten und bilden die dafür aus. Der Teil kümmert sich um die Fahrzeuge, damit die einsatzbereit sind. Der Teil kümmert sich darum, dass Soldaten ausgebildet sind, dass sie richtig schießen können, ihre Waffe beherrschen.
Und ich habe das selbst am Wochenende gesehen, hier in einem anderen Camp, wo deutsche Soldaten im afghanischen Camp leben und diese Soldaten dort betreuen als Mentoren. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie in der Schule, dass da irgendwie ein deutscher Lehrer ist, der afghanische Soldaten belehrt, sondern die sind als Partner einem Soldaten, der die gleiche Aufgabe erfüllt, beigestellt. Und die versuchen halt immer wieder Tipps und Hinweise zu geben, nicht wie man es besser machen kann, das ist ganz falsch, sondern eher wie man es halt in Deutschland macht. Und um diese Tipps zu platzieren, habe ich festgestellt, das ist mühevolle Kleinarbeit, sich das Vertrauen von den Afghanen zu erarbeiten, nicht unhöflich zu wirken. Also da wird oft auch nur stundenlang einfach gequatscht über die Familie und Tee getrunken, um dann irgendwann mal so durch die Hintertür sowas zu platzieren. Aber es war ja nicht die Frage, wie das ganz genau abläuft, sondern wie gut funktioniert das? Sollen wir die Frage vielleicht einfach an Kai weitergeben, unseren Korrespondenten in Afghanistan, der ja das Land auch schon seit Jahren begleitet. Kannst du dazu was sagen?
Genau.
Das könnt ihr gerne machen. Das ist, Ute, Clara, mit eurem Abi-Thema habt ihr eigentlich so das Wichtigste da am Wickel, was sozusagen den ausländischen Truppen ja mal den Ausstieg dann 2014 ermöglichen soll, weil davon tatsächlich alles abhängt, ob die afghanischen Sicherheitskräfte dann in der Lage sein werden, für Sicherheit im eigenen Land zu sorgen. Das ist eine aus meiner Sicht noch völlig offene Frage. Wenn man sich diesen Angriff von der vergangenen Nacht, der erst heute nach 20 Stunden in Kabul niedergeschlagen worden ist, anschaut, dann stellen sich jetzt die Vertreter der NATO hin und gratulieren sozusagen den afghanischen Sicherheitskräften und sagen, sie hätten sich hervorragend verhalten, hätten das alles alleine in den Griff bekommen. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen westliche Propaganda, wenn man bedenkt, dass sie es eben nicht verhindern konnten, dass da mehr als ein Dutzend Attentäter in wirklich gut gesicherte Gegenden Kabuls eindringen konnten und mit Raketen und mit Panzerfäusten eben Botschaftsgebäude beschießen konnten. 350.000, das ist so ein bisschen die Zahl, die erreicht werden soll. 350.000 Soldaten und Polizisten sollen dann bis 2014 zur Verfügung stehen. Jetzt hat uns der ISAF-Chef vor kurzem gesagt, diese Zahl wird schon in diesem Jahr, also Ende dieses Jahres, erreicht werden. So viel also zur Quantität. Aber die ganz entscheidende Frage, die sich mir stellt, ist, sind die qualitativ gut genug ausgebildet? werden diese Polizisten, diese Soldaten nicht dann doch vielleicht, wenn die Taliban stärker werden, überlaufen zur anderen Seite? Wir haben ja jetzt auch schon immer mal wieder erschreckende Meldungen, dass Auszubildende, also Afghanen in Uniform sozusagen, die Waffe gegen ihre Ausbilder richten. Auch die Deutschen haben das im Norden in Bahlan schon bitter erfahren müssen. Da ist hat nämlich ein Afghane im Camp wild um sich geschossen. Im vergangenen Jahr. Also ich habe da meine Zweifel, dass die afghanischen Sicherheitskräfte 2014 in der Lage sein werden, das alles alleine hinzubekommen. Und deshalb habe ich auch immer Zweifel an diesem Ausstiegsdatum 2014 gehabt. Ich war immer eher der Meinung, man sollte das tatsächlich daran ausrichten, wie die Gegebenheiten vor Ort sind und eben nicht diese Zahl sozusagen in einen Stein zu meißeln und zu sagen, 2014 steht da jetzt mal im Raum, bis dahin müssen wir weg sein. Also ich glaube, dass das völlig offen ist, ob die Afghanen das schaffen, sozusagen dann bereit zu sein, wenn der Westen vorhat, wieder abzuziehen.
Clara, hilft es was für die bessere Abi-Note?
Auf jeden Fall, doch. Also das bestärkt ja auch nochmal dieses Argument, dass eben 2014 nicht so wirklich sinnvoll ist oder halt nicht in dem Umfang, wie sich die Politik das erhofft hat, dieses Abzugsdatum so festzulegen. Und ja, finde ich auch schön, dass man nochmal so einen anderen Blickwinkel darauf bekommt, wie der ARD-Korrespondent das eben schon sagte, weil man das hier natürlich nur so über die Medien halt ein gewisses Bild auch vermittelt bekommt. Und da ist so eine Zweitmeinung nochmal irgendwie ganz schön.
Wenn ich jetzt hier eine Strichliste mache zum Thema Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder abziehen, dann mache ich für dich einen Strich bei bleiben.
Bleiben, vorerst noch. Also wir haben das im Unterricht auch sehr heiß diskutiert und wir haben da auch verschiedene politische Formen nochmal, auf welche wichtigen Punkte sich das praktisch erstmal beziehen muss, dass eine gewisse Stabilität in dem Land ja vorhanden ist, bevor dieser Abzug überhaupt daran gedacht werden kann. Und daran ist im jetzigen Fall noch überhaupt gar nicht zu denken.
Clara, wenn ihr euch schon gerade in der Schule so mit diesem Thema von allen Seiten irgendwie auseinandergesetzt habt, was würdest du jemandem sagen, der sagt, hey, wenn wir den Leuten hier in Afghanistan helfen, dann müssen wir verdammt vielen Ländern auf der Welt helfen. Warum machen wir das dann nicht?
Das ist auch wieder eine schwierige Frage. Dadurch, dass wir das im Politikunterricht behandelt haben und dann natürlich nicht nur die Lage von Afghanistan, sondern auch jetzt zum Beispiel die ganzen Konflikte im Nahen Osten in Bezug auf Israel auch behandelt haben, ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig. Also man könnte da genauso sagen, ja, warum helfen wir nicht dem Sudan? Aber da ist es vielleicht wichtig, erstmal das, was angefangen ist, erstmal auch einigermaßen zu Ende zu führen. Und da diese Problematik in Afghanistan schon sehr, sehr lange ja andauert, von 2001 ja eigentlich richtig aktuell ja an, ist es da, denke ich mal, erstmal wichtig, da erstmal die Wogen versuchen zu glätten. Und das zeigt ja auch praktisch, dass man dann auch hinterher in anderen Ländern vielleicht, wenn man daraus positive Aspekte sieht, die dann anwenden kann. Also bevor man nicht das eine Töpfchen zugemacht hat, sollte man nicht das andere so groß aufmachen.
Aber ich fürchte, wenn wir einen Deckel hier auf diesem Topf haben, dass wir nicht sofort den nächsten Topf aufmachen. Wobei, eine nette Sache habe ich hier erlebt. Das war so absurd, weil wir irgendwann mal im anderen Camp standen, da wo die deutschen Soldaten die afghanischen Soldaten betreuen, haben Soldaten Volleyball gespielt. Und irgendwann ist uns aufgefallen, Mensch, das sind Leute aus dem Kosovo. Das sind Soldaten, die hier im Einsatz mit dabei sind. Und der letzte große Auslandseinsatz von den Deutschen war eben auch im Kosovo. Und irgendwie hat es dann so für uns so plötzlich ineinander gegriffen. Das war irgendwie ein ganz netter, schöner Moment und vielleicht passiert es ja auch so in der Zukunft. Erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Ich drücke die Daumen für die Abi-Prüfung.
Dankeschön.
Und wenn ich meine Liste richtig übersehe, habe ich bisher nur anderthalb Striche für einen Abzug von der Bundeswehr aus Afghanistan. Ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten 20 Minuten noch verändert. Wir haben noch bis 1 Uhr die Late Line heute, um darüber zu diskutieren, ob die Bundeswehr in Afghanistan bleiben soll oder nicht. Deshalb senden wir auch heute ausnahmsweise live aus Masa-i-Sharif, aus dem Bundeswehrcamp. Ich war die letzten Tage hier, habe mir alles ganz genau angeguckt und kann eben auch so ein bisschen was erzählen. Ruft an mit eurer Meinung, mit euren Fragen 0800 80 5 mal die 5. Und der Nächste in der Leitung ist Björn, 29 aus Vechta. Grüß dich.
Ja, schönen guten Abend.
Wo mache ich für dich einen Strich? Abziehen oder bleiben?
Definitiv bei bleiben.
Und warum?
Warum? Ich denke mal, wie ein Anrufer vorher, der für den Abzug war, sagte, dass wir mehr Geld in den Aufbau investieren sollen. Und da denke ich, der Aufbau, der gemacht wird, die ganze humanitäre Hilfe, die muss ja auch von irgendwem beschützt werden.
Okay. Findest du das genügend, humanitäre Hilfe hier umgesetzt wird in Afghanistan, was dann eben von der Bundeswehr beschützt wird gerade?
Da bin ich ganz schlecht im Bilde, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht genau. Aber ich denke mal, dass es einiges getan wird.
Was denn so? Weißt du auch nicht, ne?
Also wenn ich das hier aus dem Ort sehe, wird viel gesammelt. Also allein was Kleidung angeht, was Spendenaufrufe angeht, also das ist hier in der Gegend häufiger zu sehen und zu merken. Und ja, ich denke, wenn da jeder irgendwo seinen Teil beiträgt, kommt einiges zusammen.
Gut, bevor wir weiter spekulieren, fragen wir den Mann, der sich hier auskennt in Afghanistan, unseren Korrespondenten Kai. Wie sieht das aus? Was gibt es hier an humanitärer Aufbauhilfe im Land von der Bundesregierung, von irgendwelchen anderen Organisationen?
Na, es ist natürlich erstmal eigentlich nicht Uraufgabe der Bundeswehr, sozusagen humanitäre Hilfe zu leisten. Und das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit einmal ganz kurz anführen. Ich glaube, dass die Politik, die deutsche Bevölkerung da zumindest jetzt nicht in den letzten 2 Jahren, aber doch bis dahin ein bisschen irre geleitet haben, eben weil sie diesen Bundeswehreinsatz in Nordafghanistan immer so ein bisschen so verkauft hat, als wäre das so ein bisschen so ein Pfadfindereinsatz in Uniform. Und das sei alles gar nicht so gefährlich und sei auch eigentlich gar kein Krieg, der da stattfinde. Das, glaube ich, hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Deutschen gar nicht so richtig wahrgenommen haben, wie brandgefährlich Afghanistan ist und wie brandgefährlich etwa die Provinz Kunduz sein kann und dann so ein bisschen aus allen Wolken fiel, als dann tatsächlich deutsche Soldaten von Selbstmordattentätern in den Tod gerissen wurden. Ich habe selber erlebt, wie einige, wir haben ja die CIMIC-Leute vorhin schon angesprochen, wie die losgegangen sind in Nordafghanistan und Schulen gebaut haben. Ich habe mal einen Soldaten porträtiert, der irgendwie auf seiner Uhr 48 angefangene oder fertiggestellte Schulen bereits sozusagen dort in die Landschaft gepflanzt hat. Ich glaube, dass den Deutschen und natürlich nicht nur der Bundeswehr, sondern der GIZ, der Welthungerhilfe, anderen Hilfsorganisationen es gelungen ist, auch in Nordafghanistan viele Straßen zu bauen, viele Krankenhäuser in die Wege zu leiten oder tatsächlich nach Nordafghanistan zu verpflanzen. Es gibt viel länger Strom als noch 2001, den Ort Kunduz, um den mal herauszupicken. Der hat sich völlig verändert, ist fast zu einer Stadt geworden, wo vorher eher so eine kleine Ansiedlung von Menschen war. Also ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es tatsächlich gelungen ist, in einigen Orten tatsächlich ordentlichen Wiederaufbauarbeit zu leisten, aber will immer davor warnen, dass wir hier nur über den Norden sprechen, wo das natürlich alles viel, viel einfacher ist als in den umkämpften Gebieten Afghanistans im Süden und Osten des Landes, dort wo die Briten, wo die Amerikaner, die Kanadier, die ja fast täglich in Gefechte verwickelt werden. Und wenn die Situation dort schwierig ist, dann kann man dort auch eben keine Wiederaufbauarbeit leisten. Also ohne Sicherheit gibt es das nicht. Und insofern hat die Bundeswehr es da sicher in den letzten Jahren einfacher gehabt als andere Truppenstellernationen.
Vielen Dank, Kai. Vielen Dank, Björn, für deinen Anruf. Dir noch eine gute Nacht.
Ja, ebenfalls.
0880, 5 mal die 5. Diese Nummer hat auch Regina aus Oldenburg gewählt, um hier mitten in der Late Line zu sein. Heute live aus Afghanistan, weil wir uns eben über den Einsatz und über den möglichen Abzug 2014 der Bundeswehr in Afghanistan hier unterhalten. Regina, du bist aus Oldenburg, bist 49 und du bist mit einem Soldaten verheiratet.
Ja, und zwar schon ziemlich lange, 25 Jahre diesen Sommer. Und als mein Mann Bundeswehr ging, war es noch nicht klar, dass man irgendwann irgendwo hingehen muss. Und dass Frauen da zu Hause sitzen und warten und Angst haben, ob ihre Männer wirklich wieder heil nach Hause kommen.
Mhm. Ist denn dein Mann im Auslandeinsatz gewesen oder ist das gerade?
Der ist zweimal im Kosovo gewesen und kann aufgrund einer Rückenerkrankung jetzt an keinen weiteren Einsätzen teilnehmen.
Wie ist es für dich als Frau, einen Mann wegzuschicken in den Ausland, in eine gefährliche Mission? Sagt man dann trotzdem, ja, das ist wichtig, dass wir in der Welt sind und hoffentlich was verändern, was verbessern?
Ja, klar, auf der einen Seite schon. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich ein mulmiges Gefühl, wenn du zu Hause sitzt, hast zwei kleine Kinder und weißt, dein Mann rennt 24 Stunden am Tag mit einer Waffe durch die Gegend und die ist nicht zur Dekoration da. Und wenn man dann hört, dass in Kosovo zum Beispiel Soldaten davon erzählt haben, dass sie also gewusst haben, dass sie täglich bei ihren Fahrten von Scharfschützengewehren beobachtet wurden, beziehungsweise von Scharfschützen, ist das kein gutes Gefühl.
Mhm.
Und ich denke, das wird in Afghanistan zum Teil nicht anders sein.
Was sagst du aktuell zum Einsatz der deutschen Truppen, der ISAF-Truppen hier in Afghanistan?
Ich finde ihn sehr wichtig. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Journalist gerade gesagt hat, dass das kein Wanderurlaub bzw. Abenteuerurlaub ist. Denn das ist eigentlich das, was hier sehr, sehr lange Zeit über die Medien verbreitet wurde. Und das ist eigentlich das, was ich denke, was vielen auch Schwierigkeiten gemacht hat, damit klarzukommen, dass Soldaten nach Hause kommen und große Probleme haben.
Ich habe heute Mittag, ich habe es am Anfang der Sendung schon mal erzählt, ich habe heute Mittag schon eine Sendung für UFM gemacht, für den Hessischen Rundfunk hier. In dieser Sendung habe ich mit einer Witwe gesprochen, die vor 8 Jahren ihren Mann hier in Afghanistan verloren hat, der gestorben ist. Und das war unglaublich schwierig für mich, mich mit dieser Frau zu unterhalten, weil das ist eine Situation, die sich niemand vorstellen möchte, die irgendwie schlimm ist. Denkt man darüber nach als Frau, wenn der Mann weg ist, dass der sterben kann und welche Gefühle hat man dann?
Klar denkt man darüber nach. Nur auf der anderen Seite ist es so, man verdrängt es auch ein ganzes Teil, weil es einfach sonst die Zeit zu lang macht und vor allem es macht auch die Kontakte zu schwer.
Wie meinst du?
Es geht darum, dass wenn mein Mann zu Hause anruft und im Einsatz ist oder im Einsatz war, dass ich ihm sage, dass es gut ist und dass es wichtig ist, dass er wieder nach Hause kommt. Und dann ist es nicht an mir, ihm Angst zu vermitteln.
Ich stelle eine ganz dumme Frage.
Ja.
Weil eigentlich soll man nicht irgendwie theoretisch über Tote sprechen. Aber angenommen, dein Mann wäre im Kosovo gestorben, was er ja zum Glück nicht ist.
Nee.
Glaubst du, du hättest heute die... Ja, eben. Glaubst du, du hättest heute die gleiche Einstellung zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan?
Ja.
Warum?
Weil ich denke, dass wir das nicht an einzelnen Menschen ausmachen dürfen. So schwer das dann auch in dem Fall für die Betroffenen ist, aber es geht um wesentlich mehr.
Mhm.
Und wir leben in einer Globalisierung, wo wir uns es auch nicht mehr erlauben können, einfach wegzusehen und zu sagen, naja gut, das ist ja da hinten am Hindukusch. Das sind heute keine Entfernungen mehr.
Naja, das ist schon eine große Entfernung und ich weiß nicht, ob wir wirklich hier die Sicherheit Deutschlands verteidigen. Und
nee,
ich frage mich wirklich.
Verteidigen wir ganz bestimmt nicht.
Das stimmt schon. Und auch wenn wir hier die Sicherheit der Afghanen verteidigen, was sicherlich toll ist, verstehe mich nicht falsch. Ich habe hier Menschen gesehen, die froh drum sind, dass sie geschützt werden. Aber dann frage ich mich, wenn wir hier Leben riskieren, wenn wir hier riskieren, dass Frauen wie du eine Nachricht vom Pfarrer bekommen, dass ihr Mann gestorben ist, warum riskieren wir das nicht, wenn wir sagen, das geht uns an, wir können auf das Leid des Einzelnen nicht Rücksicht nehmen, warum riskieren wir das nicht in einer anderen Welt, im anderen Land? Also die häufigste Frage, die wir uns hier gestellt haben, wenn wir im Team untereinander gesprochen haben, wenn wir hier sind, dann, ja, Sudan wurde schon mal genannt, dann müssten wir da sein. Warum sind wir nicht in Syrien? Und. Es gibt so viele Länder, die man aufzählen könnte. Warum machen wir das dann nicht?
Warum wir das nicht machen, das ist eine Entscheidung der Politik. Ganz einfach. Und das ist eine Entscheidung, okay, die der Soldat dann zu tragen hat. Und im Moment ist es so, dass die Soldaten Afghanistan zu tragen haben.
Aber hast du das Gefühl, die Politik hat diese Entscheidung getroffen, um die Leute in Afghanistan zu schützen?
Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Nicht so, wie sich die Politik bei uns und auch in anderen Ländern darstellt. Da geht es um ganz andere Dinge, die ja auch heute Abend schon einige Male angesprochen worden sind.
Das stimmt.
Aber es ist so...
Regina,
ja?
Ich würde dich leider, da wir, glaube ich, schon das Wichtigste besprochen haben, wir zwei, ein bisschen abwürgen, weil wir haben leider nur noch 10 Minuten hier in der Late Line aus Afghanistan und ich würde gerne noch mit jemand anderem sprechen, wenn ich darf.
Okay.
Dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht.
Danke, euch auch.
0880, 5x5, die letzte Chance, glaube ich, um hier in die Sendung nochmal reinzukommen, live aus Afghanistan zum Thema die Bundeswehr hier in diesem Land bleiben lassen oder abziehen. Und die nächste ist Cornelia, 19, aus Bad... Wie heißt es? Ich kann es nicht lesen.
Bad Oldesloe.
Oldesloe, ist das richtig?
Ja, genau.
Bad Oldesloe. Wo liegt denn das?
Ja, so in der Mitte zwischen Kiel und Hamburg.
Ah, das ist ungefähr hier, da oben auf der Karte und wir sind ungefähr da unten auf der Karte. So ist es richtig.
Genau.
Cornelia, was sagst du zu der Frage der Sendung?
Also ich sag dazu, dass die Truppen abziehen sollen.
Warum?
Also der Freund von meiner Schwester ist dort, im Afghanistan-Einsatz. Mhm. Und wenn ich ehrlich sein soll, sieht das genauso und ist trotzdem da und gibt eigentlich nur sein Bestes. Und weiß nicht, da sind Sachen vorgefallen, die man vielleicht nur in der Familie erzählt, die einfach ganz schlimm sind und wo man einfach gar nicht wirklich weiß, was man dazu sagen soll. Also da steht keine Politik hinter denen, nichts.
Gib mir eine Idee, was du meinst mit Sachen sind vorgefallen, die ganz schlimm sind.
Also wenn es schon so ist, dass die Soldaten sich selbst die eigene Kleidung kaufen müssen, dass sie dort in Einsatz gehen können, weil denen Sachen an der Ausrüstung fehlt, da weiß ich nicht, was man da noch zu sagen soll. Psychologische Hilfe gibt es da unten fast gar nicht für die wo rausfahren müssen aus dem Lager. Mhm. Und dann der ständige Kontaktabbruch, dass man keine SMS mehr verschicken darf an die Familie. Kein Internet mehr, kein Telefonieren. Das kriegt man natürlich in Deutschland nirgendwo mit, wenn sie dann auf einmal...
Wo genau ist der Freund von deiner Schwester im Einsatz in Afghanistan?
Das darf ich leider nicht sagen.
Okay, dann klären wir mal die Situation, wie sie hier ist, im Masar al-Sharif, Billie Jean. Kannst du sowas bestätigen? Kommt sowas vor, dass man sich selbst Ausrüstung besorgen muss, dass man keine seelische Betreuung hat, wenn man sie braucht?
Also die Ausrüstung, die hat man auf... Die Ausrüstung hat mir auf jeden Fall, man kann sich aus Spaß, kann man sich irgendwas noch immer kaufen in jedem PX, aber man hat genug Ausrüstungs- und Materialien auf jeden Fall. Seelsorge gibt es auch, wir haben hier den Pfarrer Richter, der ist total super, da kann man sich immer anvertrauen, man hat hier Ansprechpartner, man kann den Kameraden sich anvertrauen, also ich sehe das nicht so, auch mit der Kommunikation, das läuft eigentlich sehr gut. Internet, Handy, also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme hier.
Okay, so ist die Situation hier. Warum darfst du nicht sagen, wo der Freund von deiner Schwester ist?
Ja, weil das ja alles nochmal Privatangelegenheit von der Bundeswehr sind. Deswegen wollte ich den Ort jetzt auch nicht nennen. Nicht, dass sie dann irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Nur, klar mag das überall anders sein, weil ich meine, es ist ja riesengroß dort alles und jeder hat da nochmal einen anderen Standpunkt. Nur ich wollte es mal von meiner Seite aus sagen, ich respektiere ja auch den Einsatz und finde es ja auch...
Das heißt, aus persönlichem Interesse bist du gegen den Einsatz, weil deine Schwester ihren Freund zu Hause haben möchte?
Was heißt zu Hause haben möchte? Eigentlich sollte es so sein, dass er bei ihr ist oder dort arbeitet, in Deutschland und nicht in Afghanistan, wo sie schon so viele Jahre sind. Klar hat es vielleicht für einige Leute was gebracht, aber ich denke mal für die Mehrheit nicht. Und so viele Jahre, wo das jetzt dort war, ja, denke ich
okay,
halt nicht.
Cornelia, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Wir haben nur noch wenig Zeit und ich möchte ganz kurz noch mit Christian sprechen. Er ist 32, kommt aus Sulzbach, war selbst 8 Jahre beim Bund. Und Christian, du warst 2002 in Afghanistan. Machen wir es relativ kurz. Bist du für eine Verlängerung des Einsatzes? Sollen wir abziehen? Sollen wir bleiben? Was sagst du?
Eine Verlängerung.
Warum?
Warum? Ja, weil ich... Jetzt, wenn ich mich auf die letzten 2 anrufe, ich habe relativ spät zugeschaltet.
Mhm.
Aber was sich da so rauskristallisiert hat aus dem ganzen Gespräch, ist einfach nur, klar will ich eine humanitäre Hilfe und einen Aufbau für ein Land, das durch die Taliban und durch eigentlich 30 Jahre Bürgerkrieg total am Ende ist. Aber ich brauche einfach auch eine Truppe, die das Ganze überwacht, beschützt.
Aber das wäre ja die Bundeswehr. Achso, du bist ja auch für eine Verlängerung, ja.
So ist es.
Okay. Das heißt, man darf nicht das riskieren mit dem Abzug, was man bisher aufgebaut hat.
Nee, auf keinen Fall. Ich denke nicht, okay. dass das Land schon so weit ist. Klar kann ich jetzt sagen, ich überlasse das Land eben. Oder die Bevölkerung sich selbst. Es sind auch viele, ich meine, ich suche auch das Gespräch nach so einer langen Zeit, natürlich auch in der Bayern und bei Freunden, Kollegen, ehemaligen Kameraden oder so.
Aber es, okay, Christian, ich glaube,
ist noch nicht so weit.
Ja, das Argument haben wir, glaube ich, schon relativ oft heute Abend gehört, so dass wir es jetzt nicht noch weiter vertiefen müssen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deinen Anruf. Wir müssen hier ein bisschen zum Ende kommen, weil das war die heutige Late Line, eine ganz besondere Late Line, wie ich finde, zum ersten Mal aus dem Ausland und dann gleich hier aus Afghanistan, aus Mashar-e-Sharif, zum Thema Bundeswehr hier bleiben lassen oder abziehen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, verschiedene Meinungen, um euch selbst das Ganze in eurer Gedankenwelt einzuordnen und weiterhin darüber zu reden. Ich habe viele Soldaten kennengelernt, die gesagt haben, egal, was man von ihnen hält, von der Arbeit hier hält, es ist wichtig, dass man einfach drüber redet und dass man die Arbeit hier und die Leute hier nicht alleine lässt. Egal, was man über die Politik und über den Einsatz denkt. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was dazu beigetragen. Ich bedanke mich bei den Soldaten hier im Studio, bei Björn und Billie Jean. Dankeschön.
Wir danken dir.
Bei unserem Korrespondenten Kai Küssner, der uns mit seinem Expertenwissen immer auf dem aktuellen Stand gebracht hat. Vor allen Dingen mich. Ich weiß ja auch nicht alles.
Sehr gerne.
Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch ganz kurz bei allen Soldaten hier in Afghanistan bedanken, die sehr, sehr offen immer waren zu mir als Reporter. Und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, die mir teilweise sehr Persönliches, Intimes erzählt haben, was für eine emotionale Belastung sie haben, was es bedeutet, hier im Einsatz zu sein. Sie waren auch öfter mal kritisch der Bundeswehr gegenüber, wenn es angebracht war, haben aber auch gelobt. Die waren also insgesamt sehr, sehr ehrlich. Das fand ich toll. Ich fand es auch toll, wie wir hier als Personen wahrgenommen wurden. Das war rein persönlich eine tolle Begegnung. Ich sage auch mal Danke beim Team, bei Freddy und Patrick, die mit dabei waren und mit mir die letzten Tage hier verbracht haben. Da kriege ich noch was von notiert. Und bei Andreas, genau, Andreas, der Soldat hier, der wunderbar von Radio Andernach uns abgestellt wurde. Das ist das Betreuungsradio von der Bundeswehr und auf die Knöpfe gedrückt hat hier im Studio, damit ihr uns auch richtig hört in Deutschland. So, jetzt ist aber auch genug mit der Lobhudelei. Ich fand es eine spannende Sendung, ich fand es ein spannendes Erlebnis. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Vielen Dank fürs Anrufen. Und als Rauschmeister gibt's jetzt noch Gossip.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.